Hallo und willkommen bei den Abspannguckern mit René Hoffmann
und Fabian Rothner.
Genau, der Fabian ist wieder dabei seit langem und wir machen weiter mit unserer offiziellen Coen-Brüder-Reihe und das ist der dritte Film, den wir besprechen, korrekt?
Das ist, wenn wir die Chronologie, also unsere eigene chronologische Folgerung einhalten, wie wir aufnehmen, dann ist es der dritte, ja.
Ja, was meinst du, weil wir Hail Caesar auch schon mal aufgenommen haben, Alex und ich, oder wie?
Habt ihr das?
Ja, ich dachte, ich konnte mich ja nicht erinnern. Also ich glaube, ich habe in unserer Miller's Crossing-Folge ja gesagt, dass wir noch nie über die Coen-Brüder gesprochen haben. Und dann hatte Alex mich daran erinnert, dass wir einen Nachspann zu Hail Caesar aufgenommen hatten. Wobei man dazu sagen muss, dass das die verlorene Folge war. Das war so eine, die wir nicht veröffentlichen wollten. Und dann habe ich sie irgendwann noch geschnitten und die hat auch kein richtiges Ende. Und die ist auch wirklich nicht gut. Das war, glaube ich, so die, müsste die zweite Aufnahme oder so gewesen sein, die wir jemals gemacht haben.
Okay.
Und ja. Da hat man dann irgendwann nichts mehr zu sagen. Man mag es kaum glauben. Also uns ist nichts mehr eingefallen. Es war sehr merkwürdig. Sehr vertrackt alles. Und dann haben wir uns irgendwie lange von Komödien ferngehalten, weil wir so das Gefühl hatten, über Komödien können Alex und ich nicht reden.
Wobei da natürlich eine Coen-Brüder-Komödie natürlich auch schon wieder keine normale Komödie ist, wie dieser Film, den wir jetzt auch besprechen werden, auch zeigt.
Ja, welchen Film besprechen wir denn, Fabian?
Das haben wir noch gar nicht gesagt, ne?
Nein, gut. Das ist ja okay, das kannst du ja jetzt sagen.
Ja, also jetzt macht es gerade Spaß, dass man so ein bisschen was gesagt hat, aber dann doch auch wieder nicht. Weil es kommen natürlich ein paar Filme, kommen da jetzt natürlich in die Auswahl. Aber wir haben uns tatsächlich für eine Art Coen-Brüder-Quickie entschieden, nämlich mit Burn After Reading.
Burn After Reading, kein deutscher Titel, oder? Nur so ein Untertitel wahrscheinlich oder irgendwas?
Wer verbrennt sich hier die Finger? Ist der Untertitel.
Ja, okay. Großartig, wie immer.
Es war das Jahr 2008, da war sowas in.
Ist es jemals out, frage ich mich da.
Ich glaube, in letzter Zeit ist es immer weniger, oder?
Müsste man, glaube ich, recherchieren. Oder es fällt nur nicht mehr so auf, ich weiß es nicht. Es fällt dann immer erst auf, wenn man einen Podcast drüber macht.
Wahrscheinlich ist es dann auch mehr so eine Geschichte, dass so eine Art von Film vom Budget und so weiter auch immer weniger gedreht wird. Das könnte natürlich auch sein.
Ja, und diese Art von Untertiteln gibst du ja auch einem bestimmten Genre, sage ich mal. Also ich habe ja jetzt, ich mache ja auch mit dem Christian Genzel die Police Academy Reihe und die haben ja auch immer so lustige Untertitel.
Gut, ja. Liegen aber.
Wobei ich jetzt den Film hier nicht mit Police Academy vergleichen möchte.
Und es liegen auch 20 Jahre dazwischen.
Und es hat auch bestimmt keine blöde Synchro, auch wenn ich den jetzt nicht auf Deutsch gesehen habe, den Film.
Ich glaube, den habe ich noch nie auf Deutsch gesehen, den Film.
Du hast schon gesagt, Quickie, das spiegelt sich natürlich auch in der, also ich glaube, man kann Quickie sagen, sowohl wahrscheinlich wie er entstanden ist oder und auch wie lange er ist von der Laufzeit, nämlich nur 96 Minuten, was ja, also heutzutage sowieso, aber auch schon damals und auch für die Coen-Brüder ja doch ja, relativ kurz ist, weil ich glaube auch alle, die wir bis jetzt gesprochen haben, waren ein bisschen länger. Ich bilde mir ein, Fargo ist zumindest 100 Minuten lang gewesen. Hm. Miller's Crossing ging schon auf die 2 Stunden zu, glaube ich.
Ja.
Ja, und No Country for Old Men war ja auch ein bisschen älter, ein bisschen länger.
Ist auch ein bisschen älter als Burn After Reading, ja.
Aber nicht sehr viel älter sogar.
Nee, das stimmt. Und das muss man dann, glaube ich, auch noch, wenn man über diesen Film spricht, dann so in diesem Kontext sehen, dass es halt sie ja durch No Country for Old Men ja nochmal wieder so einen extrem Populärschwung bekommen haben.
Aber war es nicht sogar während No Country for Old Men, also entweder während dem Dreh oder während sie das Drehbuch zu No Country for Old Men geschrieben haben, haben sie auch gleichzeitig das Drehbuch zu Burn After Reading geschrieben?
Kann natürlich sein, aber wenn du halt in dem einen Jahr halt diesen dunklen Film, der ja wirklich auch sich 2007 so extrem auch in die Popkultur reingefressen hat und dann auch so populär war. Und der nächste Film ist dann das.
Ja.
Ne? Ist halt auch einfach mal wirklich fasziniert.
Ich glaube, das machen die ja auch ganz gern. Das machen ja viele Regisseure so, dass man, vor allem wenn sie es wirklich gleichzeitig geschrieben haben, dass du dich, vielleicht willst du dich nicht immer nur in der einen Welt aufhalten, vielleicht ist das zu deprimierend, dann gehen wir doch irgendwie in die andere. Wobei, wie bei allen Coen-Brüdern, Komödien kann man auch mal argumentieren, ist das denn jetzt eine schöne Welt, die uns da dargestellt wird, oder sind das tolle Menschen? Aber darüber können wir dann auch noch diskutieren natürlich. Aber von der Tonalität ist natürlich trotzdem eine ganz andere, das stimmt. Und dann, glaube ich, lenkt man sich doch immer gut ab. So, haha, das ist lustig, aber das passt nicht in den Film. Dann machst du einen anderen rein oder so. Das befruchtet sich bestimmt auch gegenseitig. Ja, also ich meine, jetzt Burn After Reading ist ja nicht unbedingt der Film, der einen einfällt, wenn man an die Coen-Brüder denkt, oder? Zumindest nicht der erste. Du hast ihn vorgeschlagen, glaube ich. Und gibt es einen speziellen Grund dafür, dass du genau ausgerechnet jetzt den als nächstes besprechen wolltest?
Naja, vielleicht kann man auch mal so ein bisschen damit durchgehen, dass wir damit auch ein bisschen mehr das Spektrum der Coen-Brüder irgendwie abdecken. Ich meine, gestartet mit Miller's Crossing, dann, ne, also der ja wirklich, der hat auch seine lustigen Momente, aber generell ist es ja dann doch mehr dieser Crime-Film, wenn man das jetzt mal so runterbricht.
War natürlich auch die Anfangszeit, also war der dritte Film von ihnen erst und so. Sie waren noch so ein bisschen in, was erzählen wir für Geschichten auch, wie erzählen wir sie?
Genau. Und dann natürlich Fargo mit einer der absoluten Klassiker von den Coen-Brüdern, also der wirklich mit ihren weiteren Werdegang bestimmt hat und wahrscheinlich mit der bekannteste Film von den Coen-Brüdern ist. Und ich glaube, dann war es auch so ein bisschen, okay, was wäre jetzt die nächste Steigerung? Und ich wollte nicht The Big Lebowski besprechen.
Und dann hast du das nächstbeste genommen.
Und dann habe ich einfach das genommen, wo ich einfach so denke, dass ist dann auch schon wieder eine andere Phase der Coen-Brüder. Weil hier haben wir wo wir vorher dann auch immer darüber gesprochen haben, ja, der Schauspieler ist wieder dabei, der Schauspieler ist wieder dabei, haben wir hier eine ganz andere Phase, wo auch Schauspieler dabei sind, die schon mal mit denen gearbeitet haben, aber halt nicht in dem Sinne mit den Filmen, die wir schon besprochen haben.
So ein bisschen eine andere Truppe. Es ist ja der dritte Teil in dieser Idiotentrilogie oder so, glaube ich, haben die Brüder immer gesagt. Also die Filme, in denen George Clooney mitspielt und immer einen Idioten spielt. Spielt natürlich dann auch nochmal in Hail Caesar später mit, aber zu dem Zeitpunkt war es der, sagen wir mal, der Abschluss einer Trilogie für sie so ein bisschen, wo bestimmte Leute komische Dinge machen, dumme Dinge machen. Aber du hast schon recht, auch Miller's Crossing war ja so ein bisschen dann so der Abschluss auch von was, eben der letzte Film mit Barry Sonnenfeld und bevor sie dann, also es war sowohl das Ende von etwas, aber auch so ein bisschen der Anfang, wo sie dann vielleicht angefangen haben, sich, wobei Blood Simple war ja auch schon ein ernstes Thema, ich wollte gerade sagen, wo sie dann mehr so in eine andere Richtung gegangen sind, aber ich glaube trotzdem ist so eine Art Wendepunkt. Und ja, Fargo hier, der Zenit so ein bisschen erreicht, den sie dann nochmal mit No Country erreichen, oder? Und hier haben wir jetzt den Film danach, naja, sozusagen.
Also jetzt ist dann wiederum die Frage, wie man dann Zenit beschreibt, ne? Also auch bevor wir
jetzt irgendwie... Ja, aber die zwei Filme, also meinst du wegen Big Lebowski?
Wegen Big Lebowski, O Brother, Where Art Thou, ist auch, hat ja auch so eine gewisse Sache, aber auch wirklich mehr so von wegen, oh, sie machen 2000, ne? Oh, sie machen was mit George Clooney und George Clooney ist aber irgendwie ein Idiot in dem Film und so weiter. Was da natürlich auch irgendwie auffällt. Aber was dann aber danach mit den nächsten drei Filmen dann ja wieder ab, also ich nehme jetzt mal diese Kurzgeschichten und so weiter, nehme ich mal raus, was dann in den nächsten drei Filmen dann wieder so abfällt.
Nach welchem jetzt? Nach
O Brother, Where Art Thou. Dann kommen ja The Man Who Wasn't There, dann Intolerable Cruelty und vor allen Dingen Lady Killers, was ja dann so die Filme sind, die dann doch, ich sag mal, nicht unbedingt die großen Favoriten im filmischen Oeuvre der beiden sind.
Wobei The Man Who Wasn't There hatte ich schon das Gefühl, dass der sehr gut besprochen wurde und schon auch sehr hoch angesehen ist. Intolerable Cruelty, ich kann es nicht aussprechen. Glaube ich, der basiert ja auch gar nicht auf einem Drehbuch von ihnen selbst und so. Dadurch hat er sich auch, da wollten sie mal ein bisschen was anders ausprobieren auch. Hast du das Gefühl gehabt? So ein bisschen, was jetzt auch mit Burn After Reading ist, so von der Art, okay, wir machen jetzt was Leichteres. Der wurde, glaube ich, ein bisschen belächelt oder vielleicht nicht als okay, das ist jetzt nicht der größte Coen-Brüder-Film, aber passt schon. Aber ja, Lady Killers, glaube ich, ist wirklich so, wie du schon meintest, da finden jetzt nicht viele Leute viel Gutes dran. Ich habe ihn gesehen, ich fand ihn jetzt auch nicht irgendwie katastrophal natürlich, aber ja, irgendwie sehr vergessenswert, sage ich jetzt mal.
Ja.
Was ja oft unbedingt nicht so zutrifft auf die Coen-Brüder-Filme. Vielleicht ein bisschen auf den, den wir jetzt gerade besprechen, aber vielleicht aus anderen Gründen, aber da können wir ja auch nochmal dann drüber sprechen. Vielleicht sollten wir jetzt kurz einfach mal die Handlung vorlesen, damit wir das dann aus dem Weg geräumt haben. Dann lese ich mal von der IMDb vor. Mhm. Und ich bin gespannt, ob das wieder, ich habe es noch nicht gelesen, ich bin gespannt, ob das wieder ein einfach nur AI-übersetzter Text ist. Das ist nämlich immer sehr unterhaltsam manchmal. Eine CD mit geheimnisvollen Informationen eines CIA-Agenten landet in der Hand von zwei skrupellosen, aber dämlichen Fitnessclub-Mitarbeitern, die versuchen, sie zu verkaufen. Ja, eigentlich sogar ganz gut zusammengefasst.
Und ja.
Ich würde jetzt argumentieren, sind sie denn skrupellos? Auf gewisse Art und Weise schon, weil sie machen alles nur, also es geht ja der guten Hauptdarstellerin geht es ja irgendwie nur darum, dass sie ihre Schönheits-OPs bekommt und dafür tut sie alles und ihr ist so ein bisschen alles andere egal, oder? Also ein einziges Mal kommen ihr so ein bisschen die Tränen, weil sie sich Sorgen um ihren besten Kumpel macht. Wo ist er? Aber das gefühlt ist das ja so die einzige richtige Emotion, die sie zeigt, oder? Also dann vielleicht trifft dann sogar skrupellos ganz gut zu.
Ja.
Und vielleicht sind sie auch einfach nur zu dumm, um Skrupel zu zeigen. Das ist so die andere Frage. Genau, dann lass uns doch erstmal wieder Crew und Schauspieler durchgehen, wie wir das sonst auch immer so machen. Regie natürlich wieder die beiden Brüder. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, hast du es
also
im Kopf?
Auch dann offiziell, wir sind ja schon in der Zeit, wo sie beide auch wirklich gelistet werden, ja?
Ja, genau, geschrieben auch von beiden, produziert von beiden. Und dann können wir auch gleich zum Schnitt gehen. Das ist Roderick Janes, also ja auch ihr Pseudonym, wo man aber auch nicht weiß, ob es jetzt nur der eine geschnitten hat oder ob es beide dran geschnitten haben. Also, aber man kann, wie bei vielen von ihren Filmen, davon ausgehen, dass sie eigentlich das ganze Spektrum erfüllt haben, sage ich jetzt mal, vom Filmemachen. Also sie haben jede Rolle eingenommen, so ein bisschen. Was ja schön ist für sie, dass das funktioniert.
Ja.
Wir hatten ja bei Fargo, war es ja Roger Deakins Kamera und wir haben auch viel über Roger Deakins gesprochen. Ich weiß nicht mehr, Roger Deakins konnte bei dem Film nicht. Also es war nicht so, dass er nicht wollte, sondern er konnte nicht. Ich habe vergessen, was er gedreht hat zu dem Zeitpunkt.
Es könnte Jesse James gewesen sein. Aber es könnte auch der Vorleser gewesen sein. Also da jetzt genau in der Zeit sind dann doch einige.
Aber sie haben einen ganz guten Ersatz auf jeden Fall gefunden, nämlich in Emanuel Lubezki. Mhm. Der ja dann auch relativ viel mit hier Terrence Malick gemacht hat, dann vor allem so in den letzten Filmen und doch auch mit Alfonso Cuarón und so.
Inarritu auch, ne?
Mhm.
Also Birdman und Revenant ist doch auch Inarritu, ja, genau.
Genau, Children of Man natürlich, Gravity, also lustigerweise dann eher jemand, der dann schon auch mehr, hatte ich immer das Gefühl, zumindest bei den Inarritu-Filmen ja.
Was noch interessanter ist, Rendezvous mit Joe Black.
Ich wollte gerade von, dass er sich mehr in Richtung, natürlich ist es Licht, natürlich ist Licht, natürlich ist Inszenieren oder so entwickelt hat, aber ja, Rendezvous mit Joe Black, Birdcage, Great Expectation ist ja auch ein Cuarón-Film.
Sleepy Hollow.
Ja, also auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Kameramann und ja. Man kann dem Film jetzt hier auch nicht vorwerfen, dass er nicht toll gefilmt wäre. Was mich sofort angesprungen hat, kameramäßig, was ja gleich am Anfang auch ist, ist dann die Eröffnungssequenz, wo John Malkovich gefeuert wird. Mhm. Und fast alles ist, also natürlich relativ weitwinklig, aber auch alles so von unten gefilmt und das fand ich sehr merkwürdig. Also die ganzen Gespräche auch, also wenn sie sich miteinander unterhalten, wahrscheinlich um diese Bedrohung dann mehr hervorzustellen oder herauszustellen, hat bei mir auf jeden Fall funktioniert, weil ich es total merkwürdig fand. Weil das ist auch das Einzige, wo wirklich eine ganze Sequenz nur von unten immer gefilmt ist. Also jetzt nicht dieses imposant komplett von unten, nur so leicht von unten siehst du die Leute, wenn sie miteinander sprechen. Mhm. Klar, wenn einer aufsteht und sich dann aufregt, dann ist es auch so ein bisschen, ich bin jetzt von unten bedrohlich, ja, aber gleich dann die nächste im Fitnessclub irgendwie, die ist dann wieder normal, so auf Augenhöhe ungefähr. Wir schauen halt gerade drauf. Das fand ich schon sehr auffällig.
Aber sind allgemein diese ganzen Szenen da im Pentagon wie auch immer, sind natürlich auch, sind wir auf der Balkonbrüder, ne, riesige Schreibtische, dann diese nichts aussagenden Bilder von den Flugzeugen im Hintergrund und alles und dann halt auch wirklich dieses Reinzoomen in diese Welt und dann gleichzeitig auch wieder am Ende das Rauszoomen aus dieser Welt. Mhm. Also dass man wirklich da nur so ein Teil gesehen hat und dann sind das ja auch in gewisser Art und Weise, ich habe das, als der Film damals lief, habe ich das mal in einem anderen Podcast gehört, so diese Szenen da im Pentagon, die wirken auch so ein bisschen wie ein griechischer Chor, der halt das Geschehene irgendwie versucht zu kommentieren, irgendwie versucht da Sinn reinzubringen. Finde ich ein bisschen überzogen, diesen Kommentar, aber es hat trotzdem immer dieses so, was machen die Leute da? Ist mir eh egal, so ungefähr. Also vor allen Dingen J.K. Simmons dann hinterher, ne?
Ja, ich meine, hier, also wir kommen auch zu den Schauspielern, J.K. Simmons ist für mich eh so der MVP von dem Film. Also es hat auch zu dem Zeitpunkt schon alles großartig, was er macht, aber er hatte ja auch schon in den Spider-Man-Filmen ja auch schon eine ähnliche Rolle sogar gespielt. Also bisschen aggressiver, sag ich mal, in Spider-Man, ein bisschen arschiger als hier. Aber wenn du sagst, griechischer Chor, ich hatte eher immer das Gefühl, also ja, ich sehe das auch irgendwo. Ich finde aber auch, dass es mehr so ein bisschen widerspiegelt, wie wir vielleicht empfinden auch. Also so unsere Emotionen, wenn wir den Film sehen, was machen die da eigentlich alle? So, was passiert hier eigentlich? Das ist so, unsere Gefühle werden ausgedrückt über diese Charaktere, so ein bisschen auch. Hier, ich finde, Musik ist natürlich wieder Carter Burwell.
Ja.
Wie, haben wir ja schon tausendmal gesagt, wie entweder bei allen oder so gut wie allen Filmen von den Coen-Brüdern. Und hier fand ich die Musik extrem auffallend in dem Sinne, dass sie sehr, sehr bombastisch war. Teilweise, man könnte auch meinen, irgendwie fast unpassend. Das ist ja nicht so, dass Carter Burwell sich jemals zurückgehalten hätte in den Filmen von den Coen-Brüdern oder auch in allen anderen Filmen. Da haben wir ja auch schon oft drüber geredet, dass er es ja sehr, sehr groß mag. Aber halt groß im Sinne von bombastisch und nicht, was weiß ich, wie jetzt in Brian De Palma-Filmen die Musik oft ist oder so. Aber hier wirkt es wirklich schon, okay, wir drehen jetzt absichtlich auf die 12, also am Anfang und gerade am Schluss. Ja, das ist ja wie so, könnte jetzt auch Spy Game sein oder ein Bourne-Film oder sowas. So spielt ja diese Musik auf und der Film ist ja dann gar nicht so. Aber ist natürlich Absicht. Also wir sollen natürlich in eine soll dann was reingeschmissen werden und soll was vorgegaukelt werden, was natürlich dann aber auch konterkariert, was dann wirklich passiert. Aber es war schon extrem auffällig.
Ja, also im Endeffekt, die Musik spielt das wieder, spielt den Film wieder, in dem sich Linda vor allen Dingen meint zu befinden. So könnte man es vielleicht am besten ausdrücken.
Das stimmt. Lustigerweise kann ich mir aber nur, also ich habe mir nur die Musik von den ersten beiden Sequenzen gemerkt. Und ich weiß, da auch noch viel Musik dazwischen drin, aber irgendwie ist da für mich dann nicht mehr so viel hängen geblieben. Jetzt nicht wie zum Beispiel bei Miller's Crossing, das Hauptthema oder so. Weißt du, so Sachen, wo, das weiß ich, das ist der Film. Also bei dem Film hier ist es nicht so, das ist der Film.
Das ist dann halt so eine gewisse Grundstimmung, die da ist natürlich, ja. Und dann natürlich auch, warte mal, wo ist das? Und dann gibt's natürlich dann so ein, zwei Songs, die man natürlich dann auch wiederum erkennt.
Das stimmt.
Ja.
Es gibt doch einen, George Clooney hört ja ständig Musik zum Beispiel, oder?
Genau.
Ja. Und auch Brad Pitt. Wollen wir noch irgendwas zu Carter Burwell sagen? Oder geht's dir anders, dass Musik hängen bleibt? Oder?
Nö, in diesem Sinne nicht. Es ist jetzt halt nicht die markante Musik, wo man jetzt sagt, boah, da brauche ich den Soundtrack von, ne? Wie es jetzt halt bei Fargo und so weiter ist, ne? Aber es ist halt wahrscheinlich einfach genau die Musik, die der Film brauchte. Und das kann Carter Burwell halt. Das ist dann halt die Erfahrung, wenn man dann zu dem Zeitpunkt über 20 Jahre miteinander zusammenarbeitet.
Ist aber vielleicht auch ja wirklich dann, wenn ich jetzt schon Spy Game, Bourne und sowas gesagt habe, wo ja auch so dann die Richtung hinging von Filmscore, wobei Bourne hat ja teilweise sogar einen, da mag ich ja auch das Thema zum Beispiel ganz gern, ja. Also es ist nicht so, dass, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es gibt so eine generische Thriller, Spy, CIA-Musik, die dann vielleicht nicht so viel Melodien hat oder das mehr nur so ein Gefühl ist, ja. Mhm. Und vielleicht ist das ja auch ein Kommentar auf die Art von Musik, wie halt die Art von Filme gemacht werden, dass das halt auch hier in den Filmen dann so ist eben. Mhm. Auch wenn das natürlich eine Art von untypischer Agenten-CIA-Film ist. Aber das war's dann eigentlich schon mit der Crew, weil ich meine, wir haben da eh schon genug ja über die Leute immer wieder gesprochen.
Das ist dann wiederum der Vorteil, ne? Wenn man so eine kleine Reihe macht, ne?
Genau, dann kommen wir schon zu den Schauspielern. Ich meine, wir haben ja eh schon jetzt sehr viele erwähnt. Also wir haben einmal George Clooney als Harry Farrer. Farrer? Wie spricht man es? Ich weiß nicht mehr, sprechen Sie es aus? Doch, Sie sagen es auch ein paar Mal im Film.
Harry Farrer. Wahrscheinlich,
Farrer,
ja.
Farrer. Also der Pfarrer. Was natürlich ganz gut passt. Also ich würde es jetzt nicht den Coen-Brüdern absprechen, dass sie so viel Deutsch können, dass sie wissen, dass das vielleicht auch lustig ist, gerade dem Charakter den Nachnamen Pfarrer zu geben. Aber also, naja.
Wenn du dir den nächsten Film in Erinnerung rufst, wo die ersten Minuten in Jiddisch sind.
Genau, das meine ich. Deswegen, ich unterstelle Ihnen hier einfach einen Wortwitz.
Ja.
Genau, George Clooney, wir haben schon gesagt, es ist der dritte Film, den er mit den Coen-Brüdern gemacht hat, also dann nach Oh Brother, Where Art Thou und Intolerable Cruelty, und ich bin ganz froh, dass jetzt der dritte Film nicht einen Titel hat, der unaussprechbar ist, in dem er mitspielt. Deswegen kriege ich zumindest den dritten hin mit Burn After Reading.
Siehst du mal.
Ja, und ich meine hier so George Clooney, es ist schon interessant, oder? In welchen Filmen er bei ihm mitgespielt hat. Ich habe ja die Oceans-Reihe jetzt mit Sebastian besprochen, vor kurzem. Und da ging ich auch oft viel darauf ein, dass halt auch Clooney so ein bisschen besonders ist, weil er einerseits so dieser Star ist, gerade so zu der Zeit von, was ich, 2001 bis 2010, sagen wir jetzt mal, war da so, glaube ich, so richtig hoch, wo er halt dann noch angefangen hat, Regie zu führen und wo er sich die Rollen so aussuchen konnte, wo er sowas wie Solaris durchgedrückt hat, nur weil er halt, also klar, er und Soderbergh natürlich, aber halt sehr viel halt auch wegen seinem, naja, seinem Star-Appeal, wegen seiner Star-Macht, ja. Wie auch immer man es ausdrücken soll. Und dass er sich aber nie zu schade ist, halt, sagen wir mal, auch der, entweder zurückzustecken oder sich, oder halt auch mal der Depp zu sein, auch mal in Rollen zu sein, wo er ein bisschen unvorteilhaft ist, und gerade halt in den Coen-Brüder-Film, in dem er mitgespielt hat, sag mal, kommt er jetzt nicht immer als der Strahlemann, als der Superheld. Es kann man natürlich jetzt über viele Rollen von den Coen-Brüdern, wahrscheinlich die meisten Rollen sind so, aber er hat schon eine bestimmte trottelige Art in den Filmen, oder?
Ja, also wahrscheinlich einfach, weil das dann die Filme sind, wo er sich gehen lassen kann, ganz einfach, wo er dann einfach weiß, er ist jetzt nicht der Star, auf den alles aufbaut, sondern Stars sind die Regisseure, die Autoren, und er ist halt einfach dabei und kann halt dann auch gegen das, wie man ihn halt kennt, spielen. Also dann halt wirklich dann den, auf eine gewisse Art und Weise, den dummen Idioten, und wahrscheinlich auch so eine Art, ich meine, der Film ist ein Jahr nach seinem Michael Clayton rausgekommen.
Mhm.
Ist ja dann auch nochmal so ein interessanter Gegensatz, nicht nur die Regiearbeit dann, sondern der Film allgemein, und es kann natürlich auch einfach dann so eine Art Schauspiel-Cleansing sein, ne? Hier kann ich einfach nur der Depp sein, der am Set ist und muss mir über sonst nichts Gedanken machen.
Das hat natürlich aber auch viel mit Vertrauen zu tun, ja, dass klar. Du halt den Regisseuren vertraust, dass es trotzdem gut ist, ja. Also du hast einerseits Mut und du hast halt Vertrauen.
Ja.
Und natürlich ist es leichter, mutig zu sein, wenn du halt so ein Star bist, dann auch wieder auf eine gewisse Art und Weise. Aber zum Beispiel jemand wie Tom Cruise, zumindest jetzt würde sich's ja nicht mehr trauen. Also Tom Cruise muss ja jetzt auch immer der Ethan Hunt sein, ja. Der spielt jetzt nicht mehr in Tropic Thunder mit. Wobei selbst das, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
Also das ja tatsächlich das erste oder einzige Mal war, dass er sowas wirklich gemacht hat, wo er sich ja quasi auch selber persifliert hat.
Genau, das stimmt. Mir fällt halt dann nur noch zu einer gewissen Art, da spielt er auch nur eine Form. Ich meine, Tom Cruise spielt ja auch immer sich selbst. Meistens in irgendeiner Form. Ja, also wir haben ja, glaube ich, auch schon öfter drüber gesprochen. Es gibt halt Schauspieler, die verschwinden in ihren Rollen. Christian Bale oder so sollte. Daniel Day-Lewis. Wobei das ja dann auch schon ist so, das ist halt Daniel Day-Lewis, der in der Rolle verschwindet. Das kannst du ja dann, könntest du dann auch schon argumentieren, aber trotzdem hast du das Gefühl, jemand wie Tom Cruise, das ist halt Tom Cruise, der Filmstar. Und ich habe das Gefühl, bei George Clooney, der schafft es halt, beides zu sein. Der schafft es irgendwie in beiden Welten, sich irgendwie aufzuhalten. Auch mehr als Brad Pitt es dann oft schafft, auch wenn Brad Pitt zumindest immer auch den Mut hat, es trotzdem immer wieder zu probieren. wie auch hier in diesem Film.
War das jetzt eine geschickte Überleitung?
Ja, außer wir haben noch, weiß nicht, wollen wir zu George Clooney seiner Rolle was sagen, weil das natürlich jetzt in der Zusammenfassung wurde es natürlich jetzt nicht erwähnt. Ich weiß nicht, ob man in diesem Geflecht, ob man das Geflecht ein bisschen mehr erklären sollte, bin ich mir nicht sicher.
Also wenn wir das jetzt wirklich an der CD aufhängen, dann sind auf der CDs ja Daten von dem von John Malkovich gespielten Oswald Cox. Und diese CD gerät in die Hände von Brad Pitt, der Ted spielt, und Frances McDormand, die Linda spielt, über die Frau von Oswald Cox, gespielt von Tilda Swinton. Und Tilda Swintons Figur hat eine Affäre mit George Clooneys Harry Farrar. Und deswegen, so kommt er in dieses Konstrukt rein. Erst einmal.
Genau, der aber auch ich habe nicht genau verstanden, arbeitet jetzt für Treasury? Also der ist ja, er hat ja auch eine Waffe, also er arbeitet, der arbeitet ja auch für den Staat.
Er arbeitet auch, hat auch in diesem ganzen Gefecht, wird er dann auch später dann irgendwann erwähnt, ne, dass er sich nach Venezuela aufmacht.
Genau.
Und während des Films dann auch eine Art Affäre mit Linda beginnt.
Nee, also George Clooney nimmt ja alles, was bei drei nicht auf den Bäumen, ja, gut, ist, oder?
Das sowieso. Und dann natürlich der Moment, an den ich mich im Kino sehr gut erinnere, als er dann sein Geheimprojekt,
ja,
offenbart.
Ich würde sagen, das ist der Moment des Films wahrscheinlich, oder?
So ein bisschen, nicht, man, jetzt der Moment
des Films ist. Es gibt zwei Momente in einem Film, die man nicht vergisst. Das ist der und das ist, sagen wir mal, ja, das Ableben von Brad Pitt, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja. Das sind so die zwei Momente, die man nicht vergisst so schnell.
Wahrscheinlich, ja, genau.
Brad Pitt als Chet Feldheimer, der eben dann der beste Freund von dem Frances McDormand-Charakter eben ist. Und ich überlege gerade so, wann Brad Pitt in der Rolle, ist er schon oft so dumm gewesen? Also ist ja wirklich dumm. Also da fehlt ja wirklich sehr, sehr viel hier, glaube ich, bei ihm im Oberstübchen. Aber es ist eine sehr, sehr amüsante Darstellung, würde ich mal sagen, von ihm.
Ja, also ich glaube, er hat auf jeden Fall Spaß gehabt, sagen wir es mal so.
Wir haben ja auch in der Oceans-Reihe viel darüber gesprochen, oder was heißt viel, wir haben auch darüber gesprochen, wie oft sie denn jetzt eigentlich zusammengespielt hätten. Und das war natürlich dann noch der Film, jetzt das haben sie ja dann auf Apple TV, gibt's ja den neuen Wolfs oder wie er heißt. Genau, und ansonsten mal so kleinere Rollen irgendwie, oder? Aber ansonsten ist das so einer der, aber sie haben ja hier kaum, bis auf den einen Moment, teilen sie sich ja eigentlich nicht die Szenen, den Bildschirm.
Die Leinwand. Bis auf den Moment, in dem Chat von Harry erschossen wird. Ja, genau.
Genau, den einen Moment. Also so viel, sag mal, so viel Spaß wie bei den Ocean-Filmen hatten sie wahrscheinlich dann nicht zusammen, weil sie nicht so oft gesehen haben. Außer sie haben dann immer jeweils bei den Drehtagen von dem anderen irgendwie rumgehangen. Was auch gut möglich ist, weil Clooney meint ja, dass er sich auch für seine Regiesachen sehr viel abgeguckt hat von den Coen-Brüdern und die beobachtet hat, wie die halt ihr Set führen und dass er das immer ganz toll fand, dass er eben auch so machen will. Ich finde, George Clooney ist auch ganz, ganz interessanter Regisseur, der irgendwie, finde ich, immer interessante Themen angeht, aber vielleicht es nicht immer so erfolgreich umsetzen kann. Ja, also es gibt Filme, die mag ich mehr, Filme, die mag ich weniger von ihm. Manche funktionieren gar nicht. Aber es ist immer ganz interessant, ja. Und natürlich hier gerade bei seinem ersten, den Confessions of a Dangerous Mind, da spürt man ja diesen Coen-Brüder-Einfluss schon extrem, finde ich, auch von der Art, was es für ein Film ist, auch wie er teilweise inszeniert ist. Ich glaube, er hat sich auch teilweise dann immer die sehr viel vom Art-Department auch geholt, von den Coen-Brüdern und alles Mögliche. Also da ist schon sehr viel gleiche DNA dabei und auch hier den Film, der mit Matt Damon gemacht hat, Suburbia, oder?
Der Film, der wirklich auch vom Trailer her wirkte wie ein neuer Coen-Brüder-Film. Ja, genau.
Ein Film, den ich nicht zu Ende schauen konnte. Also das zeigt schon mal meine Meinung vielleicht über den Film. Ich kann dir aber nicht mehr erklären, warum. Das habe ich aber bei vielen Clooney-Filmen so. Ich kann dir nicht mal genau festmachen, was bei denen nicht funktioniert. Aber es ist irgendwas, was sich für mich da oft nicht ausgeht. Aber wenigstens hat er einen richtig guten gemacht mit Good Night und Good Luck. Weil der ist echt toll. Aber wir waren ja eigentlich bei Brad Pitt, dass er sehr dumm ist. Das Problem ist, er ist sehr dumm und er ist sehr treu, oder? Und er würde alles für seine beste Freundin machen, was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass er sich nicht so viel Gedanken über die echten Konsequenzen eigentlich macht, wie viele Charaktere in diesem Film hier, die aber auch alle, also so ein bisschen, vielleicht gehen wir auch gleich zu Frances McDormand, über die haben wir natürlich auch schon oft gesprochen, weil sie natürlich die Hauptrolle in Fargo hatte, weil sie verheiratet ist mit einem der Brüder und ich mal vergesse, mit welchem.
Ich bin mir zu 90% sicher, dass es Joel ist.
Sehr gut. Das sind schon mal 80% mehr, als ich mir sicher bin. Genau, also Frances McDormand als Linda Litsky. Ich überlege gerade so von den Charakterzeichnungen, du hast George Clooney als Harry und du hast sie als Linda und beide sind ja irgendwie auf so einer Art Suche nach Liebe, kann man ja irgendwo sagen, oder? So, das ist so das, was die beiden Charaktere verbindet, und eigentlich merken sie gar nicht, dass sie in irgendeiner Form vielleicht sogar ganz gut füreinander wären. Und naja, es passieren dann andere Sachen.
Ich weiß nicht, ob George Clooney, also ob Harry wirklich Liebe sucht.
Ich habe schon das Gefühl, aber ich glaube, er sucht halt auf die falsche Art und Weise. Und ich glaube, das trifft, also während halt Linda es an ihrem Körper festmacht und was sie da halt alles verändern möchte, eben mit dieser Schönheits-OP und ihr...
Vier
Schönheits-OPs, die sie versucht auf Krankenkasse, nee, Krankenkasse haben sie nicht, auf die Versicherung halt, irgendwie abzuwälzen. Und das ist ja, wie gesagt, elective Surgeries, also halt Freiwillige natürlich sind, werden sie natürlich nicht bezahlt. Und deswegen braucht sie erst Geld. Das ist ja das, darum geht's ja in dem Film. Deswegen kommen sie ja erst auf diesen Erpresser-Plot, ja. Was natürlich auch schon wieder so, wenn du an hier William H. Macy in Fargo zurückdenkst und seine Motivation, ist dann so die Frage, was für ein Soziopath ist jetzt Frances McDormand hier eigentlich? Aber das ist unsere Heldin. Das ist so ein bisschen von was für Menschen folgen wir hier eigentlich? Ist es typisch Coen-Brüder? Ist es anders? Was meinst du?
Typisch Coen-Brüder würde ich es jetzt nicht nennen. Also ich meine, dass wir komische Menschen, die irgendwelchen irgendwie misguided sind, mir fällt gar kein besseres Wort auf Deutsch ein dazu. Ja, aber sympathisch ist ja wirklich niemand von denen. Das sind halt einfach...
Bis auf eine Ausnahme, oder?
Wer ist die Ausnahme?
Die Ausnahme ist Richard Jenkins als Ted, würde ich sagen.
Ja... Wobei der natürlich auch so in seiner Verliebtheit dann abgeschieden ist, dass er dann nicht auch nochmal irgendwie rational, also ist ja wirklich so, sie berührt ihn nur und er rennt da wie so ein Liebeszombie dann dahin und lässt sich dann hinterher von John Malkovich über Jordan schicken.
Genau, aber er ist zumindest jetzt so vom Charakter, wirkt er ja jetzt nicht so auf sich selbst bezogen, sondern halt auch, ich mache eher was für andere.
Ja.
Weißt du, er ist jetzt nicht von Grund auf böse, ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht so selbstbezogen.
Ja, okay.
Mehr aufopferungsvoll. Aber das hat ja auch der Brad Pitt-Charakter natürlich.
Aber auch, ja, genau. Der ist ja, genau. Der handelt ja eigentlich auch nur im Sinne seiner Vertrauten.
Ja, und bezahlen den Preis dafür beide.
Ja.
Und so kannst du ja fast sagen, dass die beiden unschuldigsten Charaktere eigentlich relativ brutal getötet werden. Und ich erinnere mich so, dass das auch, als ich den damals im Kino gesehen habe, ich fand das so, ich weiß nicht, ob unbefriedigend das richtige Wort ist, aber ich fand das so frustrierend, so ein bisschen. Vor allem mit einem Richard Jenkins Charakter. Aber wenn man sich... Ich wollte gerade die Szene vom Vater in Fargo herausziehen, irgendwie, um zu vergleichen, aber andererseits mag man den ja überhaupt nicht, ja. Der ist ja auch nicht sympathisch. Ich meine, aber es ist natürlich typisch Coen-Brüder, dass Leute so aus dem Film genommen werden wie hier. Also das ist jetzt nichts Neues, das kennen wir schon.
Ja. Das stimmt. Ich glaube, was wir mal so ein bisschen festhalten müssen, ist, also ich glaube, wir haben es hier nicht mit Charakteren zu tun, sondern wir haben es ja wirklich einfach nur mit Figuren zu tun, die halt alle ihre gewisse Funktion haben und dann aufeinander losgelassen werden. So muss man es, glaube ich, wirklich...
Der Film hat fast noch weniger mit der Realität zu tun als viele andere ihre Filme, oder?
Ja.
Also...
Ja. Es ist auf eine gewisse Art und Weise, es ist wirklich so, ist es eine Farce, Es ist halt wirklich einfach nur, weil es natürlich auch diese Verwechslungen gibt und also, die Verwechslung ist zu weit gegriffen, ne? Halt dann diese Zufälle, die dann ineinander greifen, wodurch dann andere Schaden nehmen, ne?
Es ist aber irgendwo sogar ja auch eine Art von Screwball-Komödie irgendwo dann auch. Also es ist so Farce, Screwball, Verwechslungskomödie, Agentensatire. Ist so alles ein bisschen drin. Das Ding ist, zu Brad Pitt kann man halt echt nicht so viel sagen. Ich meine, klar, wir können jetzt die Szene mit ihm irgendwie alle rausnehmen, aber das können wir vielleicht auch nachher noch machen. Und zu Frances McDormand haben wir, glaube ich, auch schon genug gesagt. Weil ihre Hauptcharakteristik ist, sie möchte die OPs haben und das, und sie sucht die Liebe natürlich. Sie sucht ja den, und dafür möchte sie ja die OPs, damit sie wieder hübsch genug ist, um einen tollen Partner zu finden.
Und, das muss man natürlich dann auch sagen, und sie bekommt ihre OPs am Ende.
Genau, ja. Das, interessanterweise sehen wir das aber nicht so und es wird uns nur gesagt, aber da kommen wir dann ja vielleicht auch noch auf die anderen Charaktere.
Ja.
Ich denke eben auch noch sehr wichtig, John Malkovich eben als Osborne Cox.
Du meinst Osborne Cox.
Der kein Dummy ist, aber halt ein richtiger Son of a Bitch.
Alkoholiker?
Ja, Alkoholiker und halt ein sehr unangenehmer Mensch. Oder auch jemand, der sich schlauer vorkommt als alle anderen, was in dem Film ja auch durchaus zutreffend ist. Meistens aber es die Leute halt auch spüren lässt, also es ist halt auch sehr herablassend. Also es ist kein angenehmer Mensch.
Definitiv nicht, nein. Aber wirklich einen der besten Übergänge, wirklich so im Sinne von Calling Me an Alcoholic, Schnitt zu, er macht sich einen Cocktail daheim.
Ja, gut, aber auch so, dass der sich halt einredet, der ist keiner, weil er halt, was ich, erst ab einer bestimmten Uhrzeit anfängt zu trinken und dann ist man ja kein Alkoholiker, weil man ist ja nur Alkoholiker, wenn man 24 Stunden jede Stunde trinkt oder so. Aber das hast du ja oft, dass die Leute, die dann so intelligent sind, dann das nicht sehen, was, oder sich das rechtfertigen können einfach. Man kann sich immer viel zusammenreden, einreden. Ja. Aber er spielt es schon sehr genüsslich hier, finde ich. Also ich mag John Malkovich immer ganz toll. Selbst wenn er so einen lächerlichen Akzent hat wie in Rounders, der natürlich auch nichts mit der Realität zu tun hat, aber ich trotzdem ein großartiger Charakter ist als Teddy KGB und natürlich in tausend anderen Rollen. Der war zu dem Zeitpunkt auch schon bestimmt oft für einen Oscar nominiert. Das ist ein Schauspieler, den man halt irgendwie auch kennt. Was waren so die großen Rollen vor Being John Malkovich 99? Es war so hier.
Naja, er ist zweimal nominiert worden. Einmal für Ein Platz im Herzen. 85, Places in the Heart und dann natürlich In the Line of Fire.
Ist er In the Line of Fire war eine Oscar-Nominierung, okay, der war von 93, gell?
94.
94.
Also, okay, der Film war wahrscheinlich von 93 und die Oscar-Nominierung ist von 94, genau, so. Genau, aber ich glaube, der Film, der ihn so als natürlich so extrem ziert und ausgemacht hat, ist dann natürlich Being John Malkovich, ne?
Ne, zumindest auch gefühlt dann nochmal so was Neues eingeleitet hat für ihn. Ich meine, der macht ja immer Filme und hat ja auch nicht damit aufgehört. Ich meine, der hat ja auch dann in diesen Red-Filmen mitgespielt, wenn wir wieder bei CIA und sowas sind. Was jetzt auch tonal dann gar nicht so anders ist vielleicht sogar oder auf eine andere Weise ähnlich ist. Aber ja, also das Ding ist, mit ihm hast du halt auch überhaupt kein Mitleid mit allem, was ihm passiert. Das ist halt so, er hat es halt gefühlt sich selber eingebrockt. Es ist aber auch schön, wie er sich halt aufspielt da am Anfang, wo er gefeuert wird. Also es ist auch interessant, dass, also die Gründe, warum er gefeuert wird, ist, dass er Alkoholiker ist im Endeffekt, oder? Und so mehr erfahren wir nicht so richtig. Er wird ja auch gar nicht gefeuert, sondern er wird ja nur degradiert. Er verliert ja nur seinen Platz Zugänge. Und kündigt ja dann selber.
Ja, genau.
Ja, dann kommen wir aber auch gleich zu Tilda Swinton als seine Frau, als Katie Cox. Und die ist ja Kinderärztin, richtig?
Ja, Kinderärztin ist sie.
Und ihren Charakter habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also, wir haben schon gesagt, es sind keine Charaktere. Aber was jetzt genau, was möchte sie von ihrem Leben?
Ja, das ist die Frage, was sie von ihrem Leben will.
Weil ich meine, also sie hat jetzt ein Problem damit, dass er kein Geld mehr ranbringt, eigentlich nicht, oder? Weil sie findet ja selber genug. Oder sie
also ist. Also ich meine, die erste Szene ist ja einfach dieses, er will ihr sagen, dass er aufgehört hat und ihr geht's nur darum, ob er den Käse geholt hat. Und wenn genau. Und wenn er dann sagt, nee, hat er nicht, und dann so, ja, warum nicht? So, ja, es gibt was anderes, es gibt ein anderes Problem. Und dann, als er ihr das dann halt eröffnet, dann redet ihr ja der Anwalt quasi an, okay, sie muss halt auf sich selber achten und das ist ja der Grund, warum dann überhaupt diese Daten-CD entsteht.
Ja.
Ja, dann läuft sie halt nebenher, weil sie natürlich auch diese Affäre mit Harry hat und dann auch so herrlich, wie sie über seine Frau herzieht und seine Frau aber auch über sie herzieht. Und er mittendrin und sowieso alles nur und ja, was soll man sonst noch dazu sagen?
Ja, sie hat halt den einen, ich meine, an sich ist sie dann fast immer nur mit George Clooney irgendwie zu sehen, vor dem Akt, nach dem Akt. Es ist schon, also am Ende vom Film sagt ihr dann irgendwie auch David Rash zu Jackie Simmons irgendwie so, ja, irgendwie machen da alle mit allen rum, oder? Sie schlafen alle miteinander. Irgendwie so ist halt auch der ganze Film oder so hängt das halt ja. auch alles zusammen. Und so sind irgendwie alle verbandelt. Und ich habe ja schon gemeint, dass die Charaktere ja irgendwie dann eh das aussprechen, was wir denken, so ein bisschen. Ja, Richard Jenkins als Ted haben wir schon erwähnt. Richard Jenkins natürlich inzwischen auch so Character Actor. Mag man immer gern, oder? Und man fällt dann immer auf in Filmen von vor 10, 20 Jahren, da hat er ja auch schon mitgespielt und da war er ja auch schon gut. Das ist so einer von den Leuten.
Wird halt, weiß ich nicht, wie es für dich ist, aber für mich halt immer der Vater aus Six Feet Under sein, ne?
Ja, auch, natürlich. Jetzt, wo du es sagst.
Ja. Ist halt, wie wir die letzten Male ja über einen gewissen Steve Buscemi gesprochen haben, ist er halt auch so einer dieser Character Actors. Du kennst dieses Gesicht, du hast ihn schon überall gesehen, aber die meisten Leute kennen seinen Namen nicht.
Ja. Ja, zum Beispiel, wenn man so liest, er hat auch schon in Silverado mitgespielt in den 80ern, weißt du, und Hannah und ihre Schwestern und was weiß ich nicht alles und gibt dir dann die Leute, das Gefühl auch immer jemand, den du irgendwie immer nur alt wahrgenommen hast. Er hat natürlich dieses Schicksal, nicht mehr so viele Haare zu haben oder wahrscheinlich schon sehr früh eine Glatze bekommen zu haben, sowas wie Terry O'Quinn oder Yul Brynner, keine Ahnung, die du halt alle nur mit Glatze kennst, die kommen dir dann, du hast das Gefühl, die altern nicht wirklich. Die sind immer ein gewisses Alter, das halten sie 30, 40 Jahre, auf einmal sind sie dann richtig alt. Ja. So einer von den Leuten ist er, finde ich. Ja, ich habe schon David Rash als CIA Officer Palmer D. Bakery Smith, also David Rash habe ich schon erwähnt, den natürlich hauptsächlich aus ist das Sledgehammer, oder ist die Serie? Ja. Ja, das ist so, um ehrlich zu sein, das Einzige, wo ich ihn wirklich kenne und ich denke, das ist auch das, womit er den größten Erfolg hatte. Irgendwie eine Serie, die immer im Fernsehen lief, die ich immer verpasst habe und ich gefühlt nur die Spots kannte. Also immer die Werbung dafür, die Trailer oder so, die kamen, die ich immer großartig fand. Aber die Serie selber habe ich nie richtig gesehen. Aber trotzdem kenne ich ihn daher.
Sledgehammer meinst du jetzt?
Ja. Yeah.
Das lief ganz früher, lief das morgens im RTL-Programm, ich glaube um 6 Uhr oder so. Ich weiß das, weil dann bin ich immer aufgestanden und habe das dann auch immer geguckt. Ja. Halt so mit so überzogener Gewalt und so weiter. Ja, in den letzten Jahren ist er dann nochmal ein bisschen bekannter geworden, weil er dann auch mit Armando Iannucci, der britische Autor, kam dann 2 Jahre später Kabinett außer Kontrolle, der auch eine gewisse Art und Weise hat. Hm? In the Loop, ja, genau.
Ja.
Mhm. Und dann natürlich weiterführend dann auch mit Veep, wo er dann natürlich auch mitgespielt hat. Sehr ähnliche Rolle, muss man ganz ehrlich sagen, zu dem, was hier in Burn After Reading passiert.
Na, er spielt den man hat das Gefühl, den direkten Vorgesetzten von Malkovich, richtig? Und er muss dann immer dem Jackie Simmons Charakter Bericht erstatten, weil der ist dann nochmal sein Vorgesetzter.
Genau, ja. Genau. Und dann natürlich, jetzt habe ich gerade schon hier die Armando Iannucci-Filme genannt und dann natürlich Succession. Ne?
Habe ich nicht gesehen, deswegen ist das nicht das nicht in meinem Kopf drin.
Okay, muss man ja auch irgendwo sagen, Succession geschrieben von unter anderem halt von Jesse Armstrong, der ja auch jahrelang dann bei Armando Iannucci mit dabei war, also In the Loop, der Film, Serie davor die mir jetzt gerade entfallen ist. Ich muss eigentlich nur kurz nach oben gucken, weil da steht die Box.
The Thick of It,
genau. Mhm. Also muss man ganz einfach sagen, ohne The Thick of It würde es, glaube ich, Succession in diesem Sinne auch nicht geben, weil der Humor sehr ähnlich ist. Ne? Und da ist dann David Rash halt auch, ich sag mal, wieder bekannter geworden. Ne? Aber ich glaube so, gerade Leute in unserem Alter kennen ihn halt als Sledgehammer.
Er hat halt auch ein sehr eigenes Gesicht, sage ich jetzt mal, oder? Und das springt dann irgendwie so an und genau. Ich habe auch die Filme, also ich kenne ja In the Loop, ich liebe In the Loop und so. Und jetzt, wo du sagst, ja, ich weiß, er spielt da mit. Ja, ich erinnere mich an ihn. Ich habe auch Veep gesehen und fand es auch ganz toll. Und ich habe auch genau seinen Sprachduktus drin. Also das ist diese Sachen von Iannucci haben ja auch eine gewisse Art und Weise, wie die Dialoge geschrieben sind. Natürlich, das heißt, ich habe das alles im Ohr. Mhm. Aber trotzdem, wenn ich an David Rash denke und an dieses Gesicht, ist immer Sledgehammer bei mir.
Ja, ist halt einfach so, dieses Ding. Genau, du hast Elizabeth Marvel kurz übersprungen, glaube ich.
Mhm.
Die halt Sandy Farah spielt. Eigentlich auch so, man könnte fast sagen, Character Actor, ne?
Auch ich kenne sie eigentlich überhaupt nicht, also.
Nicht? Also du hast
also auch. Also ich kenne viele Filme, in denen sie mitgespielt hat, aber es ist nicht so, dass ich wüsste, dass sie da mitgespielt hat, weißt du?
Okay, gut.
Also ich fand Most Violent Year fand ich großartig. Ich habe natürlich Born Legacy gesehen. True Grit, ja, habe ich natürlich auch gesehen.
Gut, da ist ja erst am Ende.
Selected in New York habe ich gesehen. Habe ich alles gesehen, aber ich habe keine, auch nur ansatzweise Erinnerung an sie und also, was sie da gespielt hat.
House of Cards auch nie gesehen.
Nee, das sind immer diese Art von Serien. Oder
Homeland.
Homeland habe ich, also die Serie Homeland, meinst du?
Ja.
Habe ich die erste Staffel nur gesehen.
Okay, aber auch gerade so die Zeit, also diese Nullerjahre, wo sie dann auch wirklich in ziemlich vielen Serien dann mal aufgetaucht ist und sie hat immer Ähnlichkeit mit einer anderen Schauspielerin, deren Name mir jetzt nicht einfällt, wo man auch immer, ist das jetzt sie oder ist das jetzt sie?
Mhm.
Aber irgendwie kannte man sie, also ich kenne sie halt vom Gesicht her und 7 Folgen Person of Interest.
Mhm. Das sind die ganzen Serien, die du halt ganz gut kennst,
ja, genau.
Natürlich, muss man dazu sagen. Deswegen sagt sie dir halt mehr.
5 Folgen in der 2015er Staffel von Fargo.
Mhm. Auch die Serie habe ich natürlich nicht gesehen.
Ja, aber ne, du verstehst, was ich meine. Also das ist halt, da sind wir wieder bei dem Thema Character Actor, nur halt hier in dem Sinne Female Character Actor. Ne? Und das muss man einfach auch sagen, das ist auch so herrlich, wie dann den ganzen Film über getan wird, so von wegen Reveals, ne, wie den ganzen Film über getan wird, ne, oh, ihre wichtige Buchtour und so weiter, ne, und dann am Ende ist es halt einfach, sie liest, dass sie Kinderbücher schreibt.
Ja, und halt die Tatsache, dass sie natürlich auch ihren Ehemann betrügt, weil hier jeder jeden betrügt
in diesem Film. Genau, aber einfach so, wo es halt immer so, ja, diese stressige Buchtour und so weiter und er sie dann anfleht, dass sie nach Hause kommt und nein, wichtige Termine und dann hockt sie da im Fernsehen und liest vor ein paar Kindern ihr Buch vor.
Ja, du hast da ja auch da fällt mir ein, du hast doch diesen Film im Film, ich habe gerade vergessen, diese Schmonzette mit Dermot Mulroney und wer spielt die Frau?
Ist es nicht sogar, ich war doch gerade bei Homeland.
Genau, es ist
es ist Frau Homeland.
Ah, oh Gott, Claire Danes.
Claire Danes,
Claire
ja.
Danes. Ich mag ja Dermot Mulroney sehr gern und gibt ja auch sehr lustige Sachen, dass man immer mit Dylan McDermott verwechselt. Dermot Mulroney, Dylan McDermott, da gibt's glaube ich ein Saturday Night Live Ding. Auf jeden Fall hier auf dieser Buchtour wird ja dann später auch gesagt, dass jetzt dann auch gleich irgendwie das Interview mit Dermot Mulroney weitergeht oder so. Das war auch so ein ganz lustiges Element im Hintergrund, was mir ganz gut gefallen hat.
Ja, definitiv.
Und Jackie Simmons haben wir ja eigentlich schon erwähnt, der den CIA Superior oder den Ober-CIA-Mufti, den wir sehen, spielt.
Ja. Der das ganze Geschehen quasi kommentieren darf.
Ja, und das ist dann auch noch vor Whiplash natürlich, was ihm ja nochmal so Neues hochgegeben hat, sagen wir mal. Und der aber, wie gesagt, auch schon in Spider-Man-Filmen mitgespielt hat und auch schon in ganz vielen Sachen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass der eben, sagen wir mal, so ab 2003 bis jetzt, das ist so seine Zeit, oder? Und nochmal so, und Whiplash ist natürlich sein Ding gewesen.
Das ist wirklich das Überding dann für ihn gewesen. Das stimmt natürlich, ja. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ja, ein Schauspieler, der mir auch wirklich nur durch den ersten Spider-Man überhaupt bekannt geworden ist und dann.
Jetzt so die Juno, glaube ich, ist er noch aufgetaucht und.
Ja, Lady Killers halt auch, ne? Von den Coen-Brüdern.
Ja, gut, aber Lady Killers, wie gesagt, einmal gesehen, alles vergessen, außer ja. dass Tom Hanks mitspielt und ich glaube ein Wayans Bruder, oder?
Mhm. Ja. Naja, und bei ihm ist dann natürlich, da sind wir wieder bei dem Thema großartige Serien, die fast niemand kennt, ne? 56 Folgen aus. Mhm. Es wird ja immer so gesagt, die ganze HBO-Geschichte hat mit den Sopranos angefangen. Nein, Oz war davor. Ich habe es selber nicht gesehen, aber ich weiß, dass diese Serie auch schon gewisse
HBO-isms hatte.
Genau. Ja.
Ja.
Ja. Ganz genau.
Wo auch wirklich viele Leute mitgespielt haben, die halt dann danach irgendwo immer noch aufgetaucht sind, viele Character Actors und so und auch Leute, die dann in The Wire aufgetaucht sind und in anderen HBO-Serien genau. und so weiter und so fort, ja. Ja, aber das war's soweit mit den Schauspielern, würde ich sagen, oder? Und der Crew, können wir sagen, der Film hat 37 Millionen gekostet, hat ungefähr knapp 160 Millionen eingespielt, was okay ist, ja. Jetzt aber natürlich nicht der Oberhammer, aber ich glaube, gemessen an dem, was der Film ist, absolut in Ordnung.
Ja. Ich meine, diese Coen-Brüder-Filme, die waren ja, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, die sind ja nie wirklich die großen Kassenschlager, sondern
ja, jetzt ausgenommen ja, Fargo und No Country for Old Men, oder? Ich habe immer das Gefühl, das sind so die zwei.
Ich glaube, Big Lebowski hat sich auch irgendwann inzwischen getragen, spätestens durch irgendwelche mehrfachen DVD-Käufe wahrscheinlich.
Genau, aber das ist ja was anderes. Big Lebowski genau. ist so ein Film, der wurde immer größer, aber ja. als der, glaube ich, rauskam, war das jetzt nicht so, hey, schaut euch alle Big Lebowski an.
Nee, definitiv nicht.
Was auch daran liegt, dass Big Lebowski ein Film ist, der ja immer besser wird, umso öfter du ihn siehst. Also ein Film, den ich am Anfang ja nicht mochte und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, mag ich ihn mehr. Also es gehört auch dazu.
Dann will ich für dich hoffen, dass es nicht irgendwann umschlägt.
Das glaube ich nicht.
Aber natürlich, also ne, wir haben das anfangs gefragt, warum dieser Film, muss man ja auch irgendwo sagen. Es ist jetzt auch nicht der typische Coen-Brüder-Film, wenn man jetzt über die Coen-Brüder spricht. Aber es ist schon einer, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ganz einfach auch von der Thematik, weil er auch ein gewisses Zeitdokument ist. Also der Film wirkt schon irgendwo gewissermaßen datiert. Ich meine, alleine, dass wir eine Daten-CD haben.
Aber auf was spielst du jetzt genau an? Weil ich meine, das Hillary Clinton-Zeug und so war ja später, oder was meinst du?
Nee, ich meine es tatsächlich im Sinne
von... Ach so, weil es wirklich eine CD ist.
Und ja, und dann haben wir irgendwann so ein altes Klappbild und
Klapp. Ja, einer spricht ja sogar so mal von einer Diskette noch, das fand ich ganz schön, aber ja. Das war ja mehr so...
Also, der ist so ein gewisses Zeitdokument und ich meine, hier ein Film wie Fargo, der ist noch älter, aber hat eine gewisse Art von Zeitlosigkeit.
Total, also der wirkt richtig zeitlos. Das stimmt, der hier wirkt so ein bisschen... gefangen.
Der ist 2008 so ungefähr, ne? Also ja. Der ist von da und der wirkt auch da und so fühlt sich das Ganze an. Und irgendwie sind in diesen komischen Regierungskreisen eh nur Idioten unterwegs. Deswegen finde ich das halt auch so interessant, dass dann halt ein David Rash von dem Film dann hinterher dann zu Veep und so weiter wechselt, wo es ja dann ähnliche Thematiken quasi gibt.
Wo die irgendwie auch alle Idioten sind, ja.
Ja, das noch mehr. Das, also wirklich.
Es fehlt noch, dass Gary Cole hier mitspielt eigentlich. Der hätte auch sehr gut reingepasst.
Es sind einige, die da noch irgendwie mit reinpassen.
Gary Cole passt überall gut rein.
Ja, und aber dieser Film einfach so absolut schön absurd ist und man in diesen ich habe schon Farce gesagt, ne? Also diese Stereotypen, die sich gegenseitig irgendwie kaputt machen, es macht einfach irgendwo Spaß. Der paranoide Harry, der hinter jedem Ding irgendwie was sieht, was natürlich dann auf eine gewisse Art und Weise wieder bestätigt wird, ne? Weil der Why are you following me? Did my wife hire you? No, Tuckman Marsh. Your wife hired Tuckman Marsh and they hired me. So dämliche Sachen einfach nur, so dämliche.
Gut, da ist auch sehr interessant, wie das so umschlägt von der Panik, da könnte mich umbringen zu, jetzt reiß dich mal zusammen, Typ, das passiert doch jedem.
Ja, genau.
Also der, wie soll man das nennen, der, wie nennt man das denn, was ist das, der da für die Anwaltskanzlei der arbeitet?
Spitzel oder wie auch immer.
Ja. Gibt ein Wort, das mir gerade nicht einfällt, aber halt Investigator.
Private Investigator meinst du, ein PI?
Private Investigator, wahrscheinlich. Genau, fand ich ganz interessant, wie halt seine Stimmung umschwappte von, oh mein Gott, ich werde gleich getötet zu, was ist denn das für ein Idiot, der soll sich nicht so haben, geht doch nur um eine Scheidung.
Ja, genau. Also dieses Paranoide, was ja auch dazu führt, ne, dass er dann Brad Pitt erschießt, weil er halt dann
im Affekt vor allem, also wie schnell das passiert, das ist schon, da sollten wir auch drüber reden auf jeden Fall, als die eine der herausstechendsten Szenen. Aber vielleicht nochmal kurz irgendwie so jetzt von den Kritiken auch, die der Film so hatte, teilweise war es halt auch, sagen wir mal, so mittelmäßig, oder? Und so, ich glaube, der Konsens war halt schon, ja, es ist kein schlechter Film und ist ganz unterhaltsam, aber es ist irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, seichte Coen-Brüder, oder? So ein bisschen, ja. Und bei mir ist halt auch so, ich habe den einmal im Kino gesehen und jetzt eben noch einmal, bevor wir ihn besprochen haben, und das ist auch wieder anderthalb Tage her, und ich habe auch jetzt schon wieder, muss ich zugeben, relativ viel vergessen. Das, was aber nicht unbedingt heißt, dass der Film vergessenswert ist, ja? Oder dass der jetzt keine Vorzüge hätte oder dass er keine Qualitäten hat oder so. Aber aus irgendeinem Grund wirkt er nicht so gehaltvoll, vielleicht weil er es auch ist.
Das ist halt auf eine gewisse Art und Weise ein Zwischengang, ne? Also muss man einfach
eine
so sagen.
Eine Fingerübung.
Das ist einfach irgendwo was Leichtes. Ich meine, das kann man ja auch nachlesen. Hier diese Figur, die Brad Pitt spielt, die ist ja irgendwie einer anderen Figur nachempfunden, die er in irgendeiner Werbung mal spielen musste, die ähnliche Haarstyle und so weiter hatte. Das ist halt alles, ne? Also von wegen, Brad Pitt spielt eine Figur, die er schon mal in der Werbung gespielt hat. So.
Die Kostümdesignerin meinte doch irgendwie, dass du Brad Pitt nichts anziehen kannst, indem er nicht gut aussieht. Und dass es sehr schwierig war, diesen Anzug zu machen, dass er halt, halt nicht gut in einem Anzug aussieht.
Solche Geschichten dann natürlich. Und da merkst du dann natürlich einfach, das war jetzt auch nicht deren Anliegen, dass sie jetzt den nächsten tiefgründigen Film machen, sondern das war einfach nur so, ey, wir haben eine Idee von einer absurden Verwechslungsgeschichte. Lass uns das einfach mal machen und einfach. Es fängt
das
ja
wirklich. Aber auch, dass es halt auch nicht so kompliziert ist. Ich habe das Gefühl, also es ist ja wirklich insofern relativ simpel. Die hängen halt alle irgendwie zusammen und der eine Typ schreibt da sein Buch. Die anderen denken, das ist irgendwelche Geheimdokumente und das ist dann der Rest vom Film, ja?
This is the shit.
Und zum Beispiel jetzt hier Big Lebowski. Das kann ich dir jetzt nicht mehr so wiedergeben. Da habe ich dann das Gefühl, das ist wie ein bisschen vertrackter alles. Also auch der Plot kommt mir halt hier relativ simpel vor. Also es ist auch gar keine Kritik oder so, sondern mehr so ein Gefühl.
Also ich meine, haben wir jetzt auch schon, habe ich glaube ich jedes Mal jetzt schon erwähnt, die sich erinnern, finden sie jetzt schon wieder langweilig, dass ich damit anfange. Coen-Brüder-Geschichten sind fast immer die geschehen den Figuren.
Ja.
Die können da nicht wirklich, die geraten da dann einfach rein. Ist einfach so. Natürlich gibt es hier kleinere Entscheidungen, die getroffen werden, ne?
Linda naja, will. Nicht kleine, schon relativ entscheidende, oder? Also ich meine, Linda ist ja schon sehr aktiv eigentlich. Da passieren die Sachen ja nicht nur.
Ja, gut, aber guck mal, Oswald wird Osborn, nicht Oswald. Osborn wird degradiert. Mhm. Das passiert ihm. Und daraufhin sagt er, okay, das passiert mir jetzt, deswegen schreibe ich mir meine Memoiren. Ja. Und daraufhin packt seine Frau diese Sachen auf eine CD und vergisst die dann in der Gym halt, wo die arbeiten. Und Chad findet die und dadurch kommt das dann in deren Hände. Also es ist schon eine Aneinanderkettung von dummen Zufällen. Und dann passt es natürlich, weil sie braucht Geld und denkt sie, ja, yeah, man kann das bei dem irgendwie erpressen und dann kommen sie aber an den Typen, der sich auf keinen Fall erpressen lässt und dann, ja gut, dann gehen wir damit jetzt zu den Russen.
Genau, also ich finde, das ist halt schon relativ aktiv teilweise, weißt du? Ich finde, sie ist ein bisschen aktiver und ein bisschen zielgesteuerter als andere Charaktere. Also sie hat, finde ich, auch Ähnlichkeiten eben mit dem William H. Macy Charakter aus Fargo, der aber bestimmte Sachen dann auch einfach geschehen lässt, obwohl er es besser wüsste. Aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß trotzdem, was du meinst. Natürlich passieren die Sachen irgendwie und das sind alles Zufälle und es passiert halt irgendwo den Leuten. Das stimmt natürlich. Vor allem, sagen wir mal, die Leute, die aus dem Film rausgenommen werden. Also alle, die sterben. Das ist ja alles sehr zufällig, sag ich jetzt mal.
Ja, er hat diesen einen Mann erschossen. Ja, okay. Ja, sollen wir jetzt hier dem CIA Bescheid sagen? Nein, nein, verbrennt ihn einfach.
Ja, für mich, also ich könnte auch gar nicht sagen, ob mir der Film jetzt wirklich, ob ich den jetzt toll finde oder so. Ich finde den, wenn ich ihn schaue, finde ich ihn durchaus unterhaltsam. Mhm. Und ich habe meinen Spaß damit. Aber sobald er vorbei ist, ist er schon wieder so ein bisschen aus meinem Kopf auch einfach raus. Und das ist einer der wenigen Coen-Brüder-Filme, wo ich das so habe. Also selbst Intolerable Cruelty, den mag ich richtig gern, ne? Irgendwie. Weil ich halt auch die Art von, sagen wir mal, romantischer Komödie und dieses total drüber. Ich mag das. Und gut, Lady Killer ist natürlich dann der andere, den ich komplett vergesse, ja. Den vergisst man schon, während man ihn guckt, so ein bisschen. Aber ansonsten sticht da irgendwo dann doch ein bisschen raus. Wobei, wenn ich ehrlich bin, hier den Netflix-Film, den sie gemacht haben, diesen Western, diese Anthologie oder was da. Genau, da ist jetzt auch nicht mehr, noch so ein paar Sachen sind noch da, aber ja. Ich finde es aber jetzt auch gar nicht schlecht oder so. Also ich finde es auch gut, dass sie ihn gemacht haben. Ich mag auch die ganzen Leute, die mitspielen, aber vielleicht ist er auch ein bisschen, das hatte ich auch irgendwo gelesen, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat von den Kritikern, dass der Film dann plötzlich aus ist, man aber gar nicht so weiß, warum er jetzt aus ist, dass es sehr schnell geht. Dass der Film auch, also bei allen anderen Coen-Brüder-Filmen, da hast du von der Progression, weißt du irgendwo immer schon so, wo du bist und du folgst dem. Also auch so Big Lebowski irgendwie ist dann so klar, hast schon irgendwie eine Art von Höhepunkt, also auch da hast diese Beerdigung und alles. Und da ist halt so viel drinnen und du weißt, du bist am Ende und der Film hier ist dann einfach zu Ende. Wo du eigentlich gerade das Gefühl hast, du bist mittendrin oder er geht gerade richtig los, weißt du, er spitzt sich gerade zu. Und dann ist es aus. Das ist ungewöhnlich, meine ich nur.
Ja gut, aber das ist dann natürlich, weil man einfach genau dieses merkwürdige dramaturgische Element hat, ne, dass du in der Mitte des Films wird dieser Statusbericht abgegeben und am Ende halt auch. Das heißt, also alles,
das
was
dann... Das wird da so abgebunden, du hast so ein Bookend.
Genau, alles, was bis zu dem Zeitpunkt so, das wird jetzt erklärt und das ist aus denen, die überlebt haben, geworden und der eine ist nach Venezuela, die hat ihre Operation bekommen.
Ja, aber es gibt doch dieses Ding in Medias Res, also dass du, wenn du anfängst, das Deutschen anfängst, während es schon passiert ist, ja? Und ich habe das Gefühl, oder während es passiert vielmehr, und ich habe das Gefühl, der Film hört halt so auf, weil, also, du siehst halt viele Sachen gar nicht mit den Hauptcharakteren, die werden dir dann nur erzählt, was ja eigentlich so dieses Show, Don't Tell, das wird hier ja total gebrochen. Was ich hier in irgendeiner Form schon wieder geil finde, also das finde ich eigentlich sehr lustig, weil das ist ja fast meine Lieblingsszene im ganzen Film, der Schluss. Und dass wir das nicht sehen, du kannst dir halt so richtig vorstellen, wie Linda das halt dann sagt mit ihrer, wie sie dann da verhandelt, während sie verhört wird, weil wir sie ja so kennengelernt haben, wie sie ist. Das heißt, man kann sich das so schön vorstellen. Du kannst dir gut vorstellen, wie George Clooney so panisch versucht, zum Flughafen zu gehen, da einzusteigen, wird er festgenommen, jetzt zockt er da und dann wird er doch da wieder hingeschickt. Und du kannst dir auch vorstellen, wie John Malkovich erschossen wurde dann, weil er halt da gerade Richard Jenkins umgebracht hat auf brutalste Art und Weise. Und der verzweifelte FBI-Agent nicht wusste, was er machen soll mit diesem wahnsinnigen, besoffenen Kerl oder was auch immer. Aber es ist trotzdem ein sehr merkwürdiges Ende, oder? Es ist sehr, gefühlt fehlt dir was. Was natürlich total absichtlich ist. Weil es sind ja die Coen-Brüder, die machen ja nichts aus Versehen. Und wahrscheinlich ist so, wäre es nicht lustig, wenn wir das jetzt so machen würden. Aber trotzdem ist da so ein Gefühl von, mir fehlt was.
Naja, es fehlt auf eine gewisse Art und Weise, ne, jetzt greife ich jetzt wieder ganz tief in die Kiste, eine Art von Katharsis. Ne? So, genau, das fehlt, das wird dir vorenthalten. Und deswegen finde ich das auch wieder deswegen greife ich das auch gerne auf, weil ich das immer noch im Ohr habe, dieses Bild von diesem griechischen Chor, der dann irgendwie da mit reingeht, der dann so jetzt, ich habe es bis hierhin gesehen, jetzt erklären wir euch das und dann ist Ende. So,
ja.
Es ist halt nicht, es ist nicht perfekt, aber ich finde es immer noch irgendwo, sonst wäre es bei mir nicht präsent, ne? Sonst würde ich halt nicht erwähnen. Und das macht der Film halt auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich, der Film widerstrebt dann halt so diesen bekannten Sehgewohnheiten, die wir halt kennen. Und das macht ihn dann auch wieder interessant. Und dann wieder on top nochmal, dann auch wirklich dieses, ne? Ich glaube, das war auch dann damals so die Werbestrategie von dem Film. Ich bilde mir ein, dass der Film auch, also ich weiß, dass A Serious Man hatte dieses Mantra im Trailer, wo dann irgendwie immer ein Kopf gegengehauen wurde. Ich meine, das hatte der auch.
Du hattest so hattest die Wiederholung. Also A Serious Man ist ja einer der, sagen wir mal, berühmtesten Trailer aus der Zeit, den ich auch immer hervorhole bei mir in der Arbeit, weil ich den so toll finde, wo halt Sachen wiederholt werden und dann werden die Geräusche, die du gesehen hast, werden Teil der Musik und wiederholen sich dadurch natürlich noch umso mehr, bis es sich dann steigert und dann kommt ein Gag und dann ist aus. Ich weiß, dass der Burn of the Reading Trailer ziemlich cool war und ich weiß, dass du auch J.K. Simmons gesehen hast und dass die ja auch so ein bisschen das kommentiert haben. Also so wie es ja im Film auch ist, so war es auch im Trailer. So bilde ich es mir zumindest ein. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich weiß, dass ich den Trailer gut fand.
Wo sie dann natürlich auch, ne, Clooney, Pitt, Malkovich, McDormand, Swinton. Also wirklich auch dann auch extrem darauf gesetzt haben, hey, das sind natürlich diese Figuren. Und dann gleichzeitig auch wieder ein Versprechen damit abgeben, was sie dann aber wieder unterwandern, indem das halt totale Idioten sind in diesem Film.
Ich glaube, ich finde es einfach nur erstaunlich dafür, dass ein Film ja doch wirklich am Schluss wieder sehr bricht mit dem, wie man es vielleicht sonst machen würde. Mhm. Und es ja doch relativ außergewöhnlich ist, dass er es trotzdem nicht schafft, bei mir hängen zu bleiben. Also, dass diese Tatsache mich jetzt, als ich es wieder gesehen habe, überrascht hat. Weißt du? Und das finde ich, weiß nicht, ich kann dir nicht genau sagen, woran es liegt, aber an irgendwas muss es ja liegen. Ich kann mich ja nur noch erinnern, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, dass mir so viele Sachen, das ist ja auch immer so Stimmungsding, also was für eine Phase man gerade ist, wo man einen Film sieht. Und ich hatte auch eine Phase, wo es mir nicht zynisch und böse genug sein konnte, ja. Oder wenn nicht alle am Ende von dem Film gestorben sind, dann war immer schlecht für mich automatisch. Oder wenn es nicht so böse ausgegangen ist, wie es nur böse ausgehen konnte. Aber ich weiß, als ich diesen Film gesehen habe, hat es mir sauer aufgestoßen, dass Richard Jenkins einfach getötet wird. Das hat mich genervt. Ich fand das so, ich fand das so unnötig. So, warum, was willst du mir sagen, Film? Was sind das für Menschen, die ich mir angucke, ja? Also, was sehe ich hier gerade? Ich fand das irgendwie abstoßend und den Tod von Brad Pitt, der war irgendwie lustig, aber dachtest du auch irgendwie so, okay. Aber ich, wie gesagt, es hat sehr viel mit Stimmung zu tun. Das ging mir jetzt überhaupt nicht mehr so, ja. Da war ich jetzt nicht mehr emotional involviert, was vielleicht auch schon wieder ein Nachteil sein kann, ja, dass du gar nicht, gut, beim ersten Mal war ich es, beim zweiten Mal bin ich es gar nicht. Vielleicht sagt das wieder was über meine Situation gerade aus, als ich ihn gesehen habe.
Es ist natürlich dann auch so, ich meine, wir sind 16 Jahre später, vielleicht haben wir uns inzwischen auch schon dran gewöhnt, dass dann jemand wie Brad Pitt auf einmal auch sterben kann in so einem Film.
Ja, aber das war auch schon damals, das war nicht mein Problem. Also das hat mich jetzt nicht, das gab es ja auch schon immer. Auch Brad Pitt, glaube ich, ist schon in anderen Filmen früher gestorben oder so.
Ja, aber die Art und Weise natürlich, ne? Und wie dumm eigentlich.
Ja, aber es gab auch schon schwarze Komödien vor den Coen-Brüdern und also weißt du, das ist jetzt nichts, das war jetzt nicht das Besondere in dem Film, finde ich. Einfach nur die Tatsache, dass es passiert ist, fand ich halt zu dem Zeitpunkt unnötig.
Okay.
Jetzt finde ich, macht es für mich schon irgendwie Sinn, weil du ja die, sagen wir mal, es hat ja Methode natürlich, warum es passiert. Also ich habe ja schon gesagt, die zwei Unschuldigen sterben natürlich und die selbstbezogenen Leute kriegen das, na zumindest eine kriegt genau das, was sie will, ob George Clooney, müssen wir noch drüber sprechen, was möchte er eigentlich? Was möchte denn George Clooney?
Er möchte in seinem Stuhl sitzen.
Er selber? Nee, er baut ihn doch für andere.
Ich weiß.
Wie soll das funktionieren? Das
vielleicht, dann, vielleicht möchte er anders.
Da kommt der Dildo doch von der falschen Seite, oder?
Okay. Dieses Konstrukt ist einfach so.
Ja, aber dann lass uns doch mal über die, wir haben ja schon gesagt, die zwei herausstechenden Szenen. Oder dann lass uns doch mal mit dem Stuhl anfangen. Mit dem, was George Clooney da baut.
Du hast halt den ganzen Film bis zu diesem Punkt immer, dass er halt irgendwie so ein Geheimprojekt im Keller hat, was irgendwie so ne, wir befinden uns ja in diesem Agentending, wo man halt denkt, ja, das ist jetzt irgendwas Besonderes und so weiter. Und dann, ich weiß nicht, ob es das erste Date ist oder das zweite Date mit Linda.
Das zweite, ja, glaube ich.
Wo er sie dann quasi mit zu sich nach Hause nimmt und ihr das dann zeigt und dann dieses Mysterium und dann deckt er das auf und dann ist es halt dieser Stuhl, wenn der sich bewegt, dass dann halt dann immer ein Dildo hochkommt. Und sie guckt ihn halt an und du denkst, jetzt kommt irgendwas so, was, dass sie auch, also erstmal ist sein Gesichtsausdruck, wie stolz er darauf ist. Und er sagt ja sogar, normalerweise kostet das so und so und ich hab einfach gesagt, ich kann das auch selber zusammenbauen. und dann guckt sie ihn an und man denkt, jetzt kommt irgendein Entrüsten und dann feiert sie ihn eigentlich.
Ja.
Und du denkst dir einfach nur, was sind das für Menschen?
Da haben sich zwei gefunden, habe ich mir gedacht. Eigentlich müsstet ihr zusammen sein.
Da haben sich wirklich zwei gefunden, ja.
Weil sie ist ja auch die Einzige, die versteht das mit ihren Schönheits-OPs. Ja, die Einzige, die nicht dagegen redet. Jetzt wie Richard Jenkins fing, du bist doch schön, wie du bist. Nein. Ich habe alles aus dem Körper herausgeholt, was ging. Ja, da muss jetzt was anderes. Ich muss mich verbessern. Mhm. Ich glaube, dieser Stuhl ist ja irgendwie auch, die Inspiration war doch auch irgendjemand bei einem anderen Film von den Coen-Brüdern, irgendeinen Produzent oder irgendwas hat wirklich so einen Stuhl gebaut aus denselben Gründen, wie die George Clooney hier gibt. Also das okay. Basiert irgendwie auch auf wahren Ereignissen angeblich.
Also okay, also heutzutage können wir dann sagen, also was hat Harvey Weinstein, was ich im Keller stehen gehabt?
Okay, Harvey Weinstein würde ich jetzt hier glaube ich nicht reinbringen wollen.
Also es liegt nahe, ne? Lassen wir das. Aber weil es natürlich einfach dieses Spionage Ding anfangs, dieses Klischee halt hat, ne?
Ja.
Deswegen denk mal, was ist das? Was kann das sein? Und dann kommt halt das. Ja.
Vor allem fühlt er sich dann auch so verfolgt, weil er hat, dass die Leute ihm die Idee klauen können. Ist das auch so ein Ding? Oder?
Ich glaube, das ist einfach so allgemeine Paranoia. Ich meine, er sagt ja auch die ganze Zeit, er hat irgendwelche Krankheiten und mixt irgendwelche Sachen zusammen. Sagt er irgendwas von Anaphylactic Rash oder sowas? oder solche Geschichten halt. Oder dass er auf einmal dann irgendwie, also ich glaube, da ist einfach jemand sehr paranoid.
Ich habe mir auch gerade überlegt, so, weil ich gemeint habe, er ist ja so mutig, dass er so eine Rolle spielt oder allgemein so Rollen, wo er sich nicht zu schade ist, halt auch wie ein Depp dazustehen. Andererseits wird er in dem Film hier natürlich als das potenteste männliche sonst was dargestellt, das es überhaupt gibt, ja. Weil du hast ja dann die Sequenz, wo er gerade mit Tilda Swinton fertig ist. Und dann meint sie so, ja, woher hast du denn die Kraft jetzt noch überhaupt? Das verstehe ich gar nicht. Und er will doch dann unbedingt noch joggen.
Ja.
Also insofern ist natürlich dann, der George Clooney, weißt du?
Der Clooney George, ja.
Ich fand, das war mir, glaube ich, damals auch nicht aufgefallen, oder vielleicht doch, aber jetzt bei der zweiten Sichtung, dieses, ich nenne es jetzt mal, dieses Hilfserhöhungs-Schaumstoff, Kissen?
Das Kissen, wo er dann, yeah. wenn er sie verlässt,
yeah.
wo er dann nach oben geht und man denkt, hey, genau. Warum geht er nach oben? Und dann kommt er mit dem Ding runter. Und dann geht er erst, ja.
Ja, damit es nicht so anstrengend für sie ist, oder was?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich fand es halt nur so lustig, weil das ja auch Brad Pitt dann sieht, wo er sich versteckt im Schrank. Zum Es sind halt einfach so viele drin, also wie schwanzgesteuert jemand sein kann. Trotzdem frage ich mich die ganze Zeit, was genau möchte er, weil er ja wirklich jede Gelegenheit dazu nutzt. Er hat ja eigentlich eine Art von zwei Beziehungen ja sogar. Also klar, er ist natürlich verheiratet, dann hat er die Affäre mit Swinton, die ja schon fast eine richtige Affäre ist. Dann hat er offensichtlich ja auch noch andere One-Night-Stands und fängt ja gerade mit McDormand ja auch noch was an, ja, und ja. Das wird ja dann auch wieder ernster. Aber er ist ja andererseits dann extrem entrüstet, wenn dann seine Frau sich von ihm scheiden lassen will.
Ja, das ist es ja. Da gibt's ja dann auch diesen Moment, ne, nachdem er sich dann von Tilda Swinton getrennt hat, so, ja, kannst du nach Hause kommen, ich fühle mich einsam. Also,
genau, ja. Weil er sehr verletzlich ist dann auch.
Ja, genau.
Ein komplizierter Mensch für einen so dummen Menschen.
Ich glaube, er ist einfach nur dumm.
Ich weiß es nicht. Ich frage mich einfach nur, was er genau möchte, also aus seinem Leben.
Ich glaube, dadurch, dass wir dann wirklich sagen, wir haben es ja nicht mit Charakteren, sondern mit Figuren zu tun, reicht das einfach.
Ich weiß nicht, ob man sich das halt so einfach machen kann oder ob es wirklich so ist. Vielleicht ist es ja auch wirklich so. Ich frage es mich trotzdem.
Na gut. Ja.
Aber ja, dann lass uns doch auf die zweite große Sequenz eben, den
Brad Pitts. Ja gut, die haben wir jetzt auch schon, glaube ich, dreimal besprochen, so gefühlt.
Ich glaube, was da für mich halt so heraussticht, ich habe ja schon gemeint, dass dieses im Affekt töten, es ist halt einfach so eine absurde Situation. Also ich meine, Brad Pitt ist ja nur da drin, weil Schrank, sie ja quasi schon alles, was sie hatten, den Russen gegeben haben und sie ja mehr brauchen. Und sie hoffen halt, dass es in dem Haus auf Computer von John Malkovich eben noch mehr gibt. Und deswegen bricht er dann ein und dann kommt ja Josh Clooney zurück, weil er ja da gerade sein Schäferstündchen hatte mit Tilda Swinton und sein Ding da.
Genau.
Nee, er kommt vom Joggen zurück, oder?
Ja, also auf jeden Fall, genau.
Genau, und dann versteckt sich halt Brad Pitt im Schrank, hofft irgendwie so, dass er nicht erwischt wird und dann macht Josh Clooney halt das Ding auf, erschreckt sich kurz und dann gibt's ja diesen Moment, das habe ich halt auch nie vergessen, das ist ein Ding, was ich nie vergessen wollte, wo Brad Pitt ja so lieb guckt, so unfassbar so, ich bin's doch nur und dann kriegt er sofort seinen Headshot.
Ja.
Der unfassbar blutig ist natürlich, unfassbar brutal, gnadenlos, schnell. Das vergisst man natürlich nicht, das ist wahr. Das ist das eine Ding, was man nicht vergisst aus dem Film.
Definitiv, ja.
Und dann eben auch, und ich finde es da lustig, dass man zuerst so gar nicht versteht, was passiert ist. Man sieht ja davor die, wenn wir jetzt von Inszenierung reden und was die Coen-Brüder gut machen und so und was uns für Informationen gegeben werden. Du siehst ja den Pistolenhalfter in dem Schrank von Brad Pitt. Der wird jetzt zwar nicht großartig, glaube ich, in Fokus, aber du siehst ihn. Es wird dir aber nicht gezeigt, also du checkst vielleicht gar nicht, weil es ja so schnell geht, dass jetzt Clooney da wirklich automatisch sofort hingreift und ihn erschießt, weil er checkt es ja selber nicht. Und dann die Stelle, wenn er dann wieder zurückkommt und dann zu gucken, so, hey, lebst du noch? Weil er ja gar nicht realisiert hat, was er genau gemacht hat. Das war schon große Kunst, ja. Das war schon toll.
Hey, Rusty.
Rusty wegen Ocean's 11 meinst du?
Ja, genau.
Ja, genau.
Und 12 und 13.
Ja, wegen der Oceans-Reihe. Also das fand ich, das ist schon so der herausstechendste Moment auch im ganzen Ding, wie da natürlich dann auch damit umgegangen wird, mit dieser, wie das CIA so alles sich nur so anguckt, lass mal passieren, lass mal die Leiche irgendwie weggehen, weil könnt ihr irgendwie uns dann auch dranhängen und bloß nicht das FBI mit einbeziehen, weil die machen ja nur Probleme.
Wie unmenschlich das Ganze dann auch wiederum ist, ne? Wo es dann wirklich wieder,
genau.
Also da kommen wir dann doch wieder so ein bisschen zu dieser höheren Instanz, ne? Deswegen, ja, schon klar.
Ja, aber das ist auch dieser Zynismus und alles, glaube ich, was halt damals, eben als ich den gesehen habe, mich hat es einfach genervt. Das ist halt das, was ich meine, so, man muss das auch abkönnen, die Art von Humor, die Art von Weltbild, sage ich jetzt mal. Die Frage ist ja eh, was, ich habe ja nicht das Gefühl, dass, also es soll natürlich einerseits lustig sein, macht sich auch ein bisschen über die Figuren lustig. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Coen-Brüder ein Weltbild propagieren oder mir sagen wollen, schaut mal, wie toll die oder wie cool die sind. Auf keinen Fall. Aber trotzdem muss man in der richtigen Stimmung sein.
Das stimmt.
Für diese Art. Und ich glaube, da muss man sich ja noch mal so ein bisschen drauf einlassen. Aber dir gefällt der ja richtig gut, oder?
Also es ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, ich muss den jedes Jahr unbedingt mal sehen oder so. Aber seitdem ich den damals im Kino gesehen habe, und das war auch gerade diese ganze Zeit, wo ich mich halt auch selber für die Coen-Brüder so begeistert habe, wo ich diese Art von Filmemachern in mich aufgenommen habe, hat es mich wirklich fasziniert. Also ich weiß, meine Begleitung damals im Kino war nicht so begeistert. Das war auch so, was haben wir da jetzt gerade eigentlich gesehen, so ungefähr? Aber
Frau oder Mann?
Eine Dame, du kennst sie sogar.
Ah, okay.
Bei mir ist er wirklich hängen geblieben, weil er halt wirklich dieses Absurde hat. Er ist jetzt auch nicht wirklich der ganz, ganz klassische Coen-Brüder-Film, aber irgendwie hat es was. Und dieses.
Aber ich finde, er ist ja schon einerseits nicht und irgendwie schon, oder? Also total Coen-Brüder. Also er trifft ja vor. Das ist ja vielleicht auch mein Problem. Es ist vielleicht zu sehr in die eine Richtung der Coen-Brüder. Es ist zu viel von der einen Sache drin und vielleicht zu wenig von der anderen. Also bei Fargo zum Beispiel hat ja auch Humor. Hat aber echte Gefühle, also du hast was, woran du dich haften kannst. Du hast halt hier Marge und ihren Ehemann. Das ist so, da haben wir auch viel drüber gesprochen, warum das ganze Ding so zusammenhält, weil die ganzen anderen, die versteht sie ja nicht, die sind alle verrückt, ja. Hier hast du natürlich den J.K. Simmons Charakter und die CIA-Typen, die das auch alles nicht verstehen, aber die das ja mit so einer Gleichgültigkeit, also denen ist ja alles wurscht ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, es ist vielleicht ein kleiner Unterschied, aber es ist vielleicht auch das, was dafür sorgt, dass du nicht so eine richtige Verbindung fehlt. Was wir schon gemeint haben, da fehlt so ein irgendein Anker fehlt, an den du dich ranhängen kannst in diesem Film. Vielleicht ist das das Problem.
Mach doch direkt, wenn wir gerade bei Fargo sind, ne? Hier J.K. Simmons. Okay, ich verstehe es nicht. Müssen wir noch irgendwas machen? Nö, okay, dann passt es. Fargo, ne? Francis McDormand. Auch so. All this for little money. And nothing, and it's a beautiful day. Also einfach dieses, ich habe keine Ahnung warum, aber es ist doch auch so ein schöner Tag. Also es ist halt, ne, das eine ist menschlich, das andere ist, ja, scheiß drauf.
Genau, aber das ist ja was ein tonaler Unterschied. Aber feiner. Ja,
ja, genau.
Ja. Aber vielleicht ist das der Grund, warum, sagen wir mal, der eine Film Oscar nominiert wird und einem hängen bleibt und als Meisterwerk erachtet wird und der andere so, ja, ist ganz nett. Also, es ist immer so schwer. Also, ich sag auch nicht immer, dass man unbedingt einen Sympathieträger braucht oder dass es wichtig ist, dass man alle Charaktere, die in einem Film vorkommen, dass man die mögen muss, aber vielleicht ja, fehlt doch irgendwas. Aber vielleicht ist es dann doch das, was fehlt, um es auf die nächste Stufe zu heben. Aber man kann natürlich argumentieren, das wollten die Coen-Brüder gar nicht. Die wollten genau den Film machen, den sie gemacht haben. Und so ist es. Aber wenn ich zum Beispiel drüber nachdenke, auch hier sowas wie Hail Caesar, was ja auch ein eher sehr leichter Film ist, wo aber andere Themen auch drin sind, der auch sehr episodisch ist. Das heißt, das ist auch nochmal anders. Das ist ja auch so ein bisschen was, wo sie sich irgendwie hinentwickelt haben gefühlt, gell? Also mit diesen Episoden mehr. Zumindest so dann die letzten Filme, ja.
Naja, also eigentlich ist es halt
die zwei.
Die zwei halt. Ja. Ja, wobei sind die anderen dann auch wiederum nicht. Es sind wirklich nur diese zwei. Also Hail Caesar und dann Ballad of Buster Scruggs und Ballad of Buster Scruggs noch mehr als Hail Caesar.
Genau, Hail Caesar hat wenigstens eine Art von durchgezogener Geschichte.
Wir haben einen eindeutigen Protagonisten so.
Ja. Aber selbst bei dem Film hatte ich irgendwie, also bei Hail Caesar hatte ich auch Gefühl, da war es irgendwie mehr da, obwohl der ja auch sehr leichtes, auf eine irgendeine Art und Weise.
Ja.
Ja, schwer. Also ich tue mich bei dem Film einfach echt schwer. Irgendwie so, gut, man könnte es jetzt halt irgendwie technisch auseinandernehmen, bestimmte Sachen und so, aber ich tue mich bei dem Film richtig schwer, muss ich zugeben.
Echt? Okay.
Ja. Aber nicht, dass ich ihn, wie gesagt, ich finde ihn nicht schlecht. Aber ich glaube,
wenn dir jetzt jemand sagen würde, nenn mir die 10 besten Coen-Brüder-Filme, würde der nicht drin vorkommen.
Ich weiß nicht, was die 10 besten wären. Müsste ich überlegen, ob ich 10. Wie viele haben sie denn gemacht? Okay. Soll ich mal aufzählen? Soll ich mal anfangen? Soll ich mal versuchen?
Warte mal. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Also wenn man jetzt so Paris Hotel und so weiter, sind wir bei 18.
Okay, ich weiß nicht, ob ich 10 zusammenkriege. Soll ich mal versuchen?
Ja.
Okay, also Fargo, Big Lebowski, ich würde sogar Hail Caesar dazu nehmen, weil ich den echt lustig fand, auch wenn er so leicht ist. Was wäre es der mit The Man Who Wasn't There, oder? Heißt er so?
Ja.
Barton Fink, Miller's Crossing, Arizona Junior. Jetzt wird schon schwer. Jetzt fallen sie mir schon nicht mehr ein.
Wie viele hast du jetzt?
7.
Okay.
Was gibt's noch?
No Country for Old Men.
No Country for Old Men ist natürlich toll, ja, das stimmt, den habe ich vergessen.
True Grit?
Ja, würde ich trotzdem vor Burn After Reading nehmen, ja.
Blood Simple?
Den müsste ich nochmal gucken, ist zu lange her. Was gibt's noch?
Hatsucker?
Ja, Hatsucker würde ich auch vor Burn After Reading sogar nehmen, lustigerweise, weil da habe ich was, woran ich mich haften kann, wirklich, was ich nachvollziehen kann.
Also ich finde es sehr faszinierend, dass du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, dass du Intolerable Cruelty eigentlich magst oder hast du nicht erwähnt?
Stimmt, habe ich vergessen, ja. Dann würde ich, glaube ich, Intolerable Cruelty noch vor Hatsucker sogar tun.
Lady Killers natürlich.
Ja.
Oh, Brother Where Art Thou hattest du genannt?
Nee, habe ich nicht genannt.
Okay.
Auch den müsste ich nochmal gucken. Aber das ist nicht meine Art von Film. Aber müsste ihm nochmal eine Chance geben. Vielleicht wäre das dann ein Kandidat für eine der nächsten Besprechungen. Ich habe halt ein Riesenproblem mit Musicals. Damit komme ich nicht klar. Deswegen müsste ich ihn nochmal schauen.
Und nur bevor hinter irgendwelche Leute aufschreien, ne? Also, Serious Man hast du nicht erwähnt.
Ja, ich finde Serious Man sehr gut. Aber ich habe keinen Bock, den wiederzusehen.
Der ist anstrengend, ich weiß.
Ja.
Ich weiß. Inside Llewyn Davis.
Ja, ähnlich, fand ich auch toll, aber möchte ich nicht wiedersehen.
Ja, und Ballad of Buster Scruggs halt, ne?
Ja.
Und dann sind wir natürlich, jetzt kommen wir natürlich dann auch langsam in die Zeit, wo sie jetzt ja getrennt Filme machen, also mit Macbeth und dann natürlich Drive Away Dolls.
Ja. Habe ich beide noch nicht gesehen.
Ja, Drive Away Dolls ist auch nicht empfehlenswert.
Aber ja, also Burn After Reading, was liegt dir noch irgendwas so auf dem Herzen? Gibt es irgendwas, was du noch über diesen Film sagen willst? Wie gesagt, ich tue mich sehr schwer.
Ja, ich kann nur einfach sagen, gut, jetzt haben wir natürlich schon einiges aus dem Film verraten, aber wenn man diesen Film noch nicht gesehen hat, wirklich einfach mal angucken. ich finde ihn wirklich groß. Also es ist jetzt auch, ist es ein Film, den ich jetzt mit auf eine einsame Insel nehmen würde? Vielleicht sogar schon, weil halt kurz und irgendwie amüsant. Der hat sich irgendwo bei mir irgendwo reingefressen. Der hat da einfach immer Spaß an diesem Film. Und sei es einfach auch nur wirklich, wie dumm diese zu dem Zeitpunkt mit größten Schauspieler da einfach spielen.
Ich überlege gerade, wenn man halt so leichte Filme vergleicht, die eigentlich nur unterhalten wollen. Ich habe auch gerade die Oceans-Reihe besprochen und so. Und selbst in den Oceans-Reihen, also in den Original 3 Filmen, hast du halt auch mal einen emotionalen Anker oder die Beweggründe der Leute oder warum sie Sachen machen. Das ist immer total nachvollziehbar. Und da hast du auch immer was. Und wie gesagt, das sind die Sachen, die mir halt hier in dem Film...
Der Film ist emotional leer. Also
ja, aber das ist ein Problem. Für mich ist es ja, ein Problem. Genau, ja. In dem Fall zumindest, glaube ich einfach. Da komme ich nicht drüber hinweg.
Ich kann das... Für mich passt das. Deswegen... Ne? Ja. Aber
ich glaube, es stört mich auch nicht beim Gucken. Also wie gesagt, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und ich habe auch sehr viel gelacht. Aber es bleibt einfach nichts übrig. Es bleibt nichts hängen. Außer der Tod von Brad Pitt und die Maschine natürlich.
Ja. Nein, und ich glaube, weil es auch so ein bisschen klamaukig ist und ich will jetzt nicht bereits aufgenommene und gesendete Podcasts nochmal irgendwie hervorholen. Also es ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich von den drei Oceans-Filmen den zweiten eigentlich am meisten mag, weil der auch diese ganzen Figuren, wie sie im ersten etabliert wurden, auch so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Gleichzeitig. Aha. Also da habt ihr auch drüber gesprochen, dieser Moment, wo dann Danny die ganze Zeit rumrennt und so, do look 50 to you. Und weil es halt wieder das Ganze abgezogen macht oder habt ihr auch, ich will jetzt nicht den alten Podcast aufrollen, aber ihr habt auch drüber gesprochen, dann diese Szene von Le Mac, wie er dann das Ding stiehlt und dann ist diese bescheuerte Musik. Ich habe diese Musik geliebt, weil sie einfach ja, so
da habe ich
dumm
Sebastian ist. Auch nicht verstanden, ich fand die auch toll.
Ja, und ich habe irgendwie, also ich und wo man dann einfach merkt, okay, der Film nimmt sich an gewissen Punkten nicht ernst. Und das ist bei Burn After Reading, glaube ich, noch mal viel mehr.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also, was das Klamaukige angeht, widerspreche ich natürlich nicht. Aber Ocean's 12 hat natürlich trotzdem am Fundament des Filmes.
Ja, natürlich.
Ist halt was da. Und das ist eben das, was wir ein paar Mal gesagt haben. Oder ich, das fehlt halt. Oder ich verstehe es halt nicht in Burn After Reading. Mein Problem ist, ich kann nicht akzeptieren, und unser Gespräch hat mir da jetzt auch nicht geholfen. Ich kann nicht akzeptieren, dass da wirklich gar nichts da sein soll. Weißt du, deswegen frage ich immer, was will denn der überhaupt, der Charakter? Was ist denn...
Ja, aber ich glaube, also, das ist wiederum genau die Geschichte. Es ist gar kein Charakter, der will gar nichts. Sondern ja, aber
ich bin mir eben nicht so sicher, weil ich habe schon das Gefühl, dass du den ganzen Film durchdrängt, ist ja irgendeine Form von Suche nach Liebe. Also alle Charaktere, die nicht der griechische Chor... Natürlich, der nicht der griechische Chor ist. Also halt, sie... möchte hübscher sein, damit sie den Kerl findet, der sie glücklich macht. Der George Clooney sucht auch noch irgendwas, was er irgendwie in der Ehe nicht findet, ist dann aber auch verletzt, wenn seine Frau, die auch was anderes sucht, Tilda Swinton sucht auch irgendwas in der Liebe, was sie in ihrer Ding nicht findet. Was John Malkovich genau will, weiß ich nicht.
Liebe zum Alkohol.
Anerkennung vielleicht so ein bisschen.
Nehmen wir doch wirklich einfach mal diese beiden Kamerafahrten oder Zooms oder wie man sie ausdrucken will, am Anfang und am Ende. Du
Auf das CIA-Hauptquartier.
Du wirst von Weltraum in diese Welt reingenommen und am Ende gehst du wieder raus.
Ja.
Alles, was vorher, nachher passiert, ist scheißegal. Es geht nur darum, was innerhalb dieses Films passiert. Und wie...
Was meinst du mit alles, was vorher oder nachher passiert, ist scheißegal? Vor dem Rein- und dem Rausflug oder was?
Genau.
Naja, aber ich will ja wissen...
Wieso ist John Malkovich Alkoholiker? Warum ist er so? Warum ist die Ehe so? Das wird niemals thematisiert, sondern du wirst einfach reingeschmissen, das ist jetzt einfach so. Und
genau, aber das ist ja auch nicht wichtig. Das ist... Genau. Ich verstehe, also mir ist das Setup egal, das Setup verstehe ich, muss mir nicht mehr erklärt werden, ich verstehe nur nicht den Want, sage ich jetzt mal, den Want der Charaktere. Also, oder sie drücken ihn ja aus, also yeah. Hier, sie sagt es ja ganz klar, Linda, ich möchte Schönheits-OPs haben. Und warum? Weil sie schöner sein will für Männer, oder? Das heißt, das ist so ein bisschen...
Weil sie der Meinung ist, sie, wenn sie dann mal schöner aussieht, dass sie dann wieder mehr Interaktion in ihrem Leben hat.
Sie sagt doch zu Richard Jenkins, jeder, der mich irgendwie jetzt hübsch findet, ist blöd, glaube ich. Also was sagt sie? Und dann meint er doch, bin ich dann also auch blöd. Also Richard Jenkins ist ja alles sehr tragisch in irgendeiner Form. Also die sehen ja alle immer nicht, was sie haben. Das ist ja schon sowas, also genau. Das ist schon irgendwie. Ja, ich weiß es nicht.
Ich find's schwer. Ich glaube, du willst dem Film mehr abgewinnen, als er überhaupt hat. Das ist es vielleicht.
Ich glaube, ich kann nicht akzeptieren, dass er nicht mehr hat. Ich glaube, da ist schon noch mehr da. Ich krieg's nur noch nicht raus. Vielleicht dann bei der dritten Sichtung oder so.
Das kann natürlich auch sein, ja.
Aber der arme Richard Jenkins. Und mein Gott, brutal, wenn er brutal ist, der Film, dann ist er halt wieder sehr brutal, aber das kennen wir ja auch schon in den kurzen Momenten immer in den Coen-Brüder-Filmen,
ja. Wo
dann das Blut spritzt.
Ja, nur dass wir hier keinen Häcksler haben.
Genau, müssen wir den Titel noch erklären, Burn After Reading? Eigentlich nicht, weil es logisch ist, dass es halt eher so darum geht, kennt man ja, was ich aus den Mission Impossible-Dingern oder so, wenn da halt was Geheimes irgendwie ist, dann muss man es halt verbrennen oder so.
Das gehört halt lesen kann. Einfach weiterhin dazu, um dieses Geheimagenten-Ding aufzubauen, ja.
Genau.
Könnte natürlich auch sein, weil es ja hier um eine CD geht, die irgendwann gebrannt wurde, aber das ist dann, glaube ich, zu weit rausgeholt. Also vielleicht muss man manchen Hörern auch erklären, es gab mal so CDs.
Die konnte man brennen.
Ja.
Ja, wer weiß. Vielleicht ist es ja wie mit Big Lebowski, dass jedes Mal, wenn ich den Film mehr sehe, ich mich mehr an sie gewöhne, weil ich dann mehr erkenne und mehr finde. Also auch Big Lebowski fand ich damals so, es gibt halt nichts mehr auf der Welt, was ich mehr hasse als Kifferkomödien. Und so nach und nach dann so, das ist ein schöner Zusammenhang und das ist echt lustig und der Humor gefällt mir und das ist schön gespielt. Wer weiß. Vielleicht machen wir nochmal eine Aufnahme von Burn After Reading in 10 Jahren.
Schauen wir mal, ne?
Schauen wir mal. Na gut, aber ich akzeptiere auch, wenn der Film nur unterhalten will, dann hat das ja so bei mir sogar funktioniert. Ja?
Siehst du?
Also er hat mich ja unterhalten und das ist somit Aufgabe erfüllt. Schön, dass er nicht so lang ist. Schön, dass unser Podcast nicht ganz so lang geworden ist. Und ich glaube, wir sind am Ende angekommen.
Wir sind am Ende angekommen, ganz genau.
Dann müssen wir uns noch überlegen, welchen Coen-Brüder-Film wir als nächstes in Angriff nehmen. Aber das können wir auch off the mic klären,
das, sozusagen. Das klären wir immer neben der Tonspur, ganz genau.
Genau. Dann sage ich vielen Dank, dass du bei mir warst mal wieder, Fabian. Das hat mich sehr gefreut.
Gerne.
Und dann schau mal, wann es uns das nächste Mal zusammenführt.
Ja, können wir gerne machen.
Und ansonsten bleibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis zum nächsten Mal und Servus, Pfirti und Papa.
Ciao.